Freunde, ihr kennt das vielleicht, da nimmst du aus Zeitgründen die neue Folge am Tag vorher auf und naiv wie du bist, denkst du dir, das wird schon passen, da wird über Nacht nichts passieren. Du sprichst natürlich über die Clippers, um dann am nächsten Morgen festzustellen, dass Patrick Beverley abreisen musste. Entsprechend ist diese Nachricht natürlich nicht Teil der Folge, wir haben nicht drüber gesprochen und es wirkt so, als wäre er dabei. Seht's uns bitte nach, wir hoffen natürlich sowieso, dass er zeitnah zum Team stoßen kann, aber wie gesagt, wir sprechen so, als sei er dabei. Ansonsten dürfte sich nicht so viel getan haben und wir hoffen natürlich, dass die Folge euch trotzdem Spaß macht. Jetzt macht euch bereit, gleich geht's los mit dem Korbiger Podcast. Viel Spaß. Weiß gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind zurück. Zurück auf allen Kanälen. Seit gestern ist es soweit. Wir haben es geschafft. Der Umzug ist vollendet. Wir haben endlich auch die Fernbedienung gefunden, beziehungsweise unseren Zugang zu Apple Podcasts und zu Spotify. Bitte entschuldigt die kleinen Holperer. Letzte Woche, es gab noch ein paar Dinge zu redirecten. Und mittlerweile, wie gesagt, läuft alles wieder. Wir sind ganz normal zurück, wie Russ auch bei den Rockets. Und deshalb sitzt er mir jetzt natürlich wieder gegenüber, der unvergleichliche
Ole Frags.
Und Ole, ganz ehrlich, bevor wir loslegen, weil ich es gerade eben kurz, bevor wir angefangen haben, noch gefunden habe, möchte ich dich mit einem kleinen Zitat von Stephen Adams kurz beglücken, wenn das für dich okay ist.
Immer, klar.
Immer, oder? Ja. Also Stephen Adams hat auch eins dieser Bubble-Interviews gegeben, wo er halt da sitzt vor dieser Sponsorenwand und dann halt Fragen beantwortet und da haben sie ihn gefragt an seinem Geburtstag, wie es denn so ist, wie er sich an das Leben in der Bubble gewöhnt und mit seinen Teamkollegen die ganze Zeit zusammen zu sein und wie es halt so ist. Und seit er hat gesagt, let's be clear, mate, this is not Syria, mate, it's not that hard, we're living in a bloody resort.
Ja.
Super Typ.
Habe ich auch gesehen, habe ich mich auch drüber gefreut.
Ja.
Darf ich dir an dieser Stelle dann auch direkt ein Zitat servieren, wenn wir schon quasi heute den Club der lebenden Dichter eröffnen?
Auf jeden Fall. Schieß los.
Daniel Gafford über Jim Boylan. He eyed. I don't like him a lot, but he okay. Hast du das schon gesehen?
Ich habe, ganz ehrlich, ich versuche Jim Boylan Content so gut wie möglich zu meiden momentan. Hab letztens aber auch was mitbekommen. Ich habe das Zitat tatsächlich, ich hab's überscrollt sozusagen. Ich hätte auf den Link drücken müssen, habe mich drauf gedrückt. Aber ja, sagt viel, würde ich sagen.
I don't like him a lot, but he okay ist schon eine geile Ansage. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Er hat es bei Twitch gesagt, als Antwort auf die Frage, do you like Jim Boylan? Got some things he can work on. Got some things he can get better at as a person and as a coach. I'm not going to hate on him. I'm not going to hate the man. Klar, logisch.
Ja. Das ist die Quintessenz. Ja, dazu auch ja. Aber Jim Boylan scheint sich ja trotzdem relativ sicher zu sein, dass es alles läuft. Er hat ja anscheinend, an dem Content bin ich nicht vorbei oder dem Interview bin ich nicht vorbeigekommen, weil er gesagt hat, gutes Verhältnis zum neuen Management und so. Und er hat sehr, sehr viel Wir gesagt in diesem Interview, dass sie halt vorwärts gehen und aber bla. Und ich habe das in so einem Bulls-Podcast gehört und sie haben so einfach den Einspieler vor dem Interview gebracht und dann sagt der eine nur einfach, es war dann vorbei und so. Oh boy.
Das ist ein bisschen wie Andy Scheuer.
Ein bisschen schon, ne?
Dass irgendwie keiner so richtig weiß, warum noch. Aber ich meine.
Ja, es geht sehr in die Richtung, ja.
He got some things he can get better at. As a person. Ja. And as a coach.
And as a coach. And as a minister. Ja. A secretary, ja. Definitiv. Beide. Können sich verbessern, aber damit lassen wir sowohl Andi Scheuer als auch die Bulls links liegen, sondern weil heute, ich meine, jetzt wird es richtig ernst. Unsere schöne Vorschau-Serie biegt jetzt so eine gute Woche vor Saisonstart in die Zielgerade schon ein, weil wir sind im Luxusresort angekommen, Grandestino Tower, und wir warten eigentlich schon ewig drauf, ne? Weil jetzt geht es nämlich ans Eingemachte, die Contender sind an der Reihe.
Ja, und die Jazz und die Heat.
Und die Heat.
Können wir statt Grand Destino Tower Schicksalsturm sagen oder sowas?
Oh ja.
Also man kann auch ein großes Schicksalsturm, aber also einfach ganz normal Schicksalsturm. Ich glaube, das kann ich mir besser merken.
Ja, der große Schicksalsturm finde ich gut. das sagt auch eigentlich alles. Also das ist perfekt, die perfekte Überschrift für dieses Hotel. Und natürlich aber, bevor es losgeht, Freunde, wie jede Woche der Hinweis auf Patreon. Auf patreon.com/korpiger Podcast, Korpiger mit. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das unterstützenswert findet, was wir hier tun. Und vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch wie immer an alle, die uns schon unterstützen. Das ist echt sehr cool. Also wir freuen uns da echt wahnsinnig drüber. Und natürlich bekommt ihr da auch extra Content. Ihr bekommt 15 Minutes or less, was meistens 15 Minutes or more sind, weil, wie ihr wisst, kurz halten ist nicht wahnsinnig nicht so unsere ganz große Stärke. Wir versuchen es, aber da behandeln wir spontan, wenn es denn aufkommt, aktuelle Themen. Und dazu gibt es, war einmal auf dem Hartholz ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und dann, wie wir es doch gern machen, ausführlich drüber schnacken. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, bevor wir loslegen, es gab jetzt noch die Meldung von der NBA, dass jetzt die letzten Tests, die sie gemacht haben, in der Bubble, also wirklich keiner mehr von außen, sondern alle, die in der Bubble gemacht wurden, alle negativ waren. Das heißt, Stand jetzt sind wir auf einem guten Weg.
Ja, es hat niemand was eingeschleppt, also in der Hinsicht haben die Maßnahmen funktioniert, weil halt, also es gab ja eine relativ, oder also eine sehr, sehr breit angelegte Testreihe, die auch ja außerhalb der Bubble einige positive Tests produziert hat. Und diese Spieler müssen halt dann erstmal mindestens zweimal negativ getestet werden, bevor sie dann dahin dürfen. Also insofern stimmt das System. Was ich ja teilweise irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, irgendwie schwierig finde, ist, dass man bei einigen Teams und bei einigen Spielern, wo man weiß, die sind nicht da, dass da kein Grund angegeben wird, was dann irgendwie immer so ein bisschen zu Spekulationen ja automatisch führt, weil letztendlich, das ist dann irgendwie normalerweise, wenn jemand beispielsweise eine Grippe hat oder so, dann gibt die NBA oder das jeweilige Team das ja auch bekannt. Und jetzt gerade ist es halt dann häufig so ein bisschen in der Schwebe, also James Harden war ja so ein Beispiel, wo der halt einfach dann irgendwie später ankam. Und so richtig, richtig viel Informationen gab es halt nicht darüber. Und ja, irgendwie.
Er hatte noch was zu erledigen.
Ja, er hatte noch was zu erledigen. Und dadurch ist es irgendwie. Es heißt ja immer, man will so transparent wie möglich sein. Und zu 100% kommt das irgendwie nicht an. Aber ich meine, das Wichtigste ist ja erstmal, dass es zumindest in der Bubble bisher so aufgeht, wie sie sich das vorgestellt haben, offensichtlich. Also, das ist natürlich erstmal die wichtigste Grundvoraussetzung.
Absolut. Aber glaubst du, dass sie dann quasi so eine Balance halten zwischen, okay, bei so ein paar Leuten, auch prominenter, wie jetzt Westbrook zum Beispiel, sagen wir Bescheid und ein paar sagen wir es jetzt nicht?
Oder Westbrook hat es, glaube ich, selber bekannt gegeben, oder? Ja. Bevor das sonst irgendwie berichtet wurde. Und also, es ist ja schon auch so, dass eigentlich die viele Reporter halten ja diese Informationen zurück, so quasi aus ethischen Gründen. So, und deswegen kommt es dann tatsächlich auch nur dann durch, wenn das jemand selbst, also ein Spieler selbst bekannt gibt. Aber wenn man halt so ein bisschen drauf schaut, was da noch so alles dranhängt, also es geht ja auch dann teilweise um so Sachen wie, klingt jetzt banal, aber Wettquoten und so ein Scheiß. Dafür spielt es ja eine Rolle eigentlich. Also das ist ja wichtig, ob dann jemand nur deshalb noch nicht angereist ist, weil er sich zu Hause noch irgendwie darum kümmern muss, dass die Tür fertig angebracht wird oder dass die neue Veranda fertig gezimmert wird, wo ihm ja nichts passiert, oder ob der halt nicht kommt, weil der Corona hat. So, das spielt ja irgendwie eigentlich schon eine Rolle. Und deswegen sind Teams ja normalerweise auch dazu angehalten, dass sie einigermaßen transparent bekannt geben, was halt der Grund ist. Und das ist jetzt hier halt nicht der Fall. Das ist dann irgendwie, finde ich, immer noch so ein bisschen, ja, es verleitet irgendwie zu Spekulationen.
Das definitiv. Also ich meine, es wird ja auch wahnsinnig gern spekuliert. Auch bei Zion war jetzt auch das Ding so, er reist ab. Und persönlicher Fall, habe ich auch schon wieder ein paar, also ja, Stimmen dann wieder gelesen irgendwo, wo es dann hieß, ist aber convenient, dass er jetzt irgendwie irgendwelche persönlichen Gründe hat und dass es im Endeffekt ja bestimmt, dass er bestimmt Corona hat, man es nur nicht sagen will, das weiß ich dann immer nicht. Also mir ist es dann auch immer ein bisschen zu schnell, einfach weil man dann halt immer sofort tendenziell eher das in Anführungszeichen Schlechte vermutet oder vermutet, dass irgendwas verborgen werden soll. Bei Harden, natürlich ist es möglich, aber vielleicht, es ist halt auch diese spezielle Situation, gerade mit dieser Anreise, dass du halt sagst, okay, also es ist zwar, sie leben zwar in einer Bloody Resort, aber es ist halt trotzdem halt theoretisch bist du halt 3 Monate weg und vielleicht ist es dann, hackt es dann halt noch irgendwie. Also klar, hast du recht, dass man dann sagen könnte, es ist jetzt
dies oder das und halt es klarer zu formulieren. Gleichzeitig hat man natürlich, finde ich schon auch, also natürlich ist es eine sehr, sehr, ja, ein großer Balanceakt irgendwo und natürlich kannst du, ist die NBA natürlich nicht wahnsinnig daran interessiert, vorher zu sagen, dass der und der Corona hatte. Aber man hat natürlich auch die Option zu sagen, okay, wenn sie es halt, wenn sie nicht sagen, dass jemand Corona hat, dass er dann auch nicht hat. Also weißt du, wie ich meine? Es ist, anstatt zu sagen, wenn sie es jetzt nicht sagen, vielleicht hat das ja doch. Also es ist ja im Endeffekt, kann es ja in beide Richtungen schwingen und wir sind in jede Richtung gleich schlau. Aber du hast natürlich recht, wenn du es natürlich sagen würdest, könntest du dem irgendwie entgegenwirken. Nur manchmal will man es vielleicht private Gründe oder so, möchte vielleicht auch nicht alles irgendwie veröffentlichen.
Ja, klar. Und also da ist, es hat ja dann teilweise auch noch, klingt jetzt auch irgendwie zynisch, aber es hat ja dann eventuell auch Implikationen für den nächsten Vertrag, so ob jemand, also was jemand für Krankheiten hatte und also so ein Quatsch, weißt du, und deswegen, also ich kann schon auch Gründe verstehen, warum man da vielleicht nicht zu 100% alles immer sofort bekannt gibt, aber eigentlich ist es halt nicht so ganz sauber, wenn man ehrlich ist. Naja, egal. Also apropos ganz sauber, das nur als Letztes dazu. Es wäre ganz gut, also für die Glaubwürdigkeit des ganzen Unterfangens, wenn Zion genauso lange in Quarantäne muss wie jeder andere, nachdem er draußen war. Also, dass er quasi genauso lange in Quarantäne muss wie Rashawn Holmes.
Ja.
Weil, ja, sonst sieht das halt alles irgendwie doch ein bisschen mehr wie ein elaborierter Plan aus, um Zion irgendwie doch da mit reinzubekommen.
Es wäre dann sozusagen das Quarantäne-Äquivalent zum Superstar-Call.
Ja, sozusagen.
So, ja. Also von daher, nee, aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das sollte, also ich bin gespannt, ob es so sein wird, aber tendenziell soll es da keine Unterschiede geben zwischen den einzelnen Spielern, sondern wer rausgeht und wieder reinkommt oder irgendwie positiv getestet wird, hat dieselbe Zeit abzusitzen und danach geht's weiter. Wir werden sehen. Bist du damit bereit für den nächsten Umzug, nachdem der letzte etwas, ne?
No,
schwierig war.
Ja, doch, gut, bin ich bereit. Hast du brutale Fakten?
Brutal nicht dieses Mal. Also sie sind nicht schlecht, aber ja gut, der große Schicksalsturm. Ich meine, zunächst natürlich unsere Gäste, oder? Also wir sind ja als gute Gastgeber unsere Gäste, die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat und Utah Jazz und dann das Hotel. Der große Schicksalsturm ist nicht weniger als das neueste Hotel in whole fucking Disney World. Gerade mal ein Jahr alt. Ja. Krass. Juli 2019 eröffnet. Es blitzt und blinkt und es ist krass. Es ist natürlich auch ein Turm, deswegen ist der Ausblick ziemlich gut. Ist natürlich auch ganz cool, wenn du da irgendwie 3 Monate bist und so ein bisschen in die Ferne gucken kannst. Und es hat tatsächlich, was auch ganz geil ist, eine Lounge und ein Restaurant, beziehungsweise 2 Lounges und 2 Restaurants, die exklusiv für den großen Schicksalsturm sind, weil exklusiv in dem Sinne wichtig, weil es auch mit dem Coronado Springs Hotel verbunden ist, das eigentlich auch sehr beliebt ist, was natürlich dann interessant wird, sollte irgendwann auch wieder regulärer Betrieb in Disney World sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall. Und von diesen Lounges und Restaurants sind 2 im 16. Stock, ne? Speisen with a View ist auch nicht schlecht. Gleichzeitig auch nicht schlecht, dass es das Hotel ist, das am nächsten an der ESPN Wide World of Sports ist. Das heißt, LeBron ist vielleicht schneller am Hotel als Chris Paul. In der Halle meine ich natürlich.
Das ist natürlich ein absolut unfairer Vorteil.
Ja. Und da sollte man dann auch mal ein Schiedsgericht anrufen, finde ich, hinterher.
Absolut.
Weil, ja, und da auch, vielleicht auch einen Experten, was das bedeutet, also die Distanz, also A, was es psychisch, aber auch physisch mit dir macht, also was du dann halt irgendwie liegen lässt. Und das ist eigentlich, das ist jetzt tatsächlich ein sehr, sehr spannender Fakt, weil pooltechnisch sind wir ganz, ganz nah am Yachtclub. Also es ist auch brutal. Also es gibt keine Windmühle, es gibt Wasserrutschen und vor allem gibt es einen Maya-Tempel.
Was geht da so?
Ja, was da drin genau geht, weiß ich nicht, ob da jetzt tatsächlich irgendwelche alten Rituale vollzogen werden, aber es ist natürlich, du fühlst dich fast wie im Dschungel von Mexiko, nur dass du in Disney World bist. Und damit, also ich glaube, es lässt sich ganz gut aushalten. in diesem Hotel. Ich meine, ich habe jetzt so zur Größe der Räume und jetzt zu irgendwelchen Konferenzräumen habe ich keine Informationen, aber ich glaube, eine kleine Wellness AG lässt sich da ganz gut abhalten, wenn es sein sollte.
Und weißt du, wie hoch dieser Turm ist?
Das weiß ich leider nicht.
Das war mir
sekundär, aber wir können das natürlich jetzt nachprüfen.
Denn es ist ja nicht so, dass wir hier nicht alle Infos haben. Ah, wobei, das sieht ja gar nicht aus wie ein Turm. Jetzt sehe ich das ja.
Nee, es ist jetzt kein.
Dann ist ja wahrscheinlich 16. Stock einfach das Höchste, oder? Also dann wird es ja wahrscheinlich unterm Dach sein.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da sollten wir vielleicht mal bei LeBron anrufen, weil der ist vor Ort.
Ja, ich glaube, der kann uns das sagen.
Der kann uns das.
Das ist natürlich relativ lustig. Es gibt eine Seite, auf der steht, das hat überhaupt nur 15 Stockwerke, was natürlich ganz geil ist dann mit dem 16, in dem die Restaurants sind.
Ja, das ist dann das, dann drückst du, versuchst du die 16 und merkst so, ah scheiße, es gibt gar kein Restaurant. Ja. Aber vielleicht hat es 15 Stockwerke mit Zimmern und 16 dann, ne?
Und dann ist da das Bermuda-Dreieck. Also letztendlich zeigt es auch nur wieder, glaubt nichts, was im Internet steht.
Genau, du speist zwar hervorragend, aber danach warst du halt wieder auch nie wieder gesehen.
Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Dann futtert man doch lieber einfach aus den Containern wie die NBA-Spieler.
Genau. Ein schneller Hotdog ohne Senf und Ketchup. Ja, vielleicht gehen wir damit einfach weiter zum Sportlichen.
Vielleicht machen wir das.
Und blicken ganz kurz zurück in den März. Was war eigentlich los, als die Saison aufgehört hat? Also wir hatten einerseits natürlich die Raptors, die ganze Saison irgendwie immer wieder von Verletzungen gebeutelt waren. Marc Gasol war gerade wieder zurück von diversen Hamstring-Injuries. Dwight Powell hatte sich am Knöchel verletzt, war jetzt nicht allzu schlimm. Wäre aber bitter gewesen, wenn er denn verletzt gewesen wäre, weil er eine ziemlich gute Saison spielt. Bei den Celtics war auch ein bisschen was los, ne?
Ja, da war vor allem Kemba Walker angeschlagen, hatte auch einige Spiele verpasst. Jaylen Brown hatte sich am Oberschenkel auch wehgetan, war immer wieder in and out of the lineup. Dem geht's mittlerweile aber wieder gut, habe ich erfahren. Aber bei Walker ist es tatsächlich auch immer noch so, also dass der noch nicht zu 100% wieder voll im Training ist und dass das, dass er jetzt wieder so ein bisschen langsam rangeführt wird. Also Spoiler Alert, habe ein Interview mit Daniel Theis geführt und ihn halt auch dazu befragt und der meinte, dass Kemba hat zwar jetzt keine Schmerzen mehr am Knie, aber dass er halt noch nicht so komplett belastbar ist, was ich halt ganz interessant fand. Knie.
Ja.
Habe ich es gerade falsch gesagt?
Ich glaube, du hast vorher Knöchel gesagt gehabt, also hatte ich gerade irgendwie so im Ohr noch, aber
Ich entschuldige mich vielmals und werde mich später in die Ecke stellen, aber ja, es ging ums Knie.
Okay.
Und das fand ich, ehrlich gesagt, hat mich ein kleines bisschen überrascht, weil ich dachte, nach der langen Pause wäre das schon wieder ein bisschen weiter. Aber klar, es ist jetzt natürlich auch dann wieder mit richtigem Basketball eine andere Belastung, als es das irgendwie im Zuge einer Quarantänephase war, wenn man sich da irgendwie auf dem Stepper fit gehalten hat und so.
Aber es scheint dann schon was Gravierendes gewesen zu sein, weil es jetzt halt, also ja, 3 Monate Pause im Prinzip, beziehungsweise 3 Monate in Anführungszeichen eine Reha-Phase und dann immer noch Probleme, dann war es irgendwie schon ein bisschen mehr. Aber dass wir jetzt hier exklusiv Infos veröffentlichen, ist natürlich sensationell.
Absolut brutal.
Das ist krass. Wir haben damit haben wir die nächste Stufe erreicht.
Ja, ich glaube, wir gerade auf die Schulter. Nee, nicht für mich. Alles gut.
Gut. Gleichzeitig war aber auch Gordon Hayward so langsam wieder, ne? Also sollte sich wieder reinspielen.
Ja.
Wurde jetzt etwas unterbrochen, aber wenn wir sehen bei den Lakers, ja, war Rondo noch dabei, war Avery Bradley noch dabei.
Lakers hatten gerade ihr bestes Wochenende der Saison. Also ist nicht so, dass sie vorher keine guten Wochenenden in der Saison gehabt hätten. Ja. Sie haben ja die beste Bilanz im Westen, aber sie haben halt nacheinander die Bucks und die Clippers geschlagen. Gerade das Spiel gegen die Clippers war, also das habe ich mir jetzt auch gerade die Tage nochmal angeguckt, das war auch schon auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Aber der drittbeste Spieler der Lakers in dem Spiel war Avery Bradley, der fehlt
jetzt. So ist es. Ja, der fehlt jetzt. Sensationsübergang, was auch fehlt, ist Nikola Jokic Bauch.
Das stimmt.
Der war nämlich, als wir aufgehört haben, noch einige Kilo schwerer unterwegs. Und jetzt, Skinny Jokic, ist krass. Ich habe letztens, wir kommen ja später auch noch zu den Nuggets, aber ich habe so ein Video auch gesehen, da wirkt er tatsächlich deutlich leichtfüßiger und dynamischer irgendwie.
Ja.
Also es ist natürlich ein Video, aber trotzdem ist man so einen kleinen, so im Bewegungsablauf.
Meinst du, das Video ist so ein bisschen vorgespult?
Ja, genau. Es war wie früher bei Knight Rider Super Pursuit Mode, falls du dich erinnerst.
Nein.
Was?
Knight Rider, also irgendwo hört es auch auf. Knight Rider habe ich mir nicht regelmäßig angeguckt.
Das tut mir jetzt in der Seele weh, aber okay. Auf jeden Fall, nee, aber er wirkt tatsächlich deutlich, deutlich dynamischer. Fand ich interessant. Dann, was ich auch noch, also ich meine, Giannis war ja auch nicht ganz fit, als wir aufgehört haben.
Giannis war verletzt.
Ja, Knie.
Sie. Und da, also das, deswegen wurde ja da dann in dem Moment auch gerade darüber mal wieder sinniert, ob man jetzt nicht doch noch eine MVP-Konversation aufmachen sollte.
Natürlich. Weil LeBron zwei krasse Spiele gemacht hat und zwei krasse Spiele, wie wir alle wissen, schmeißen alles über den Haufen.
Ja, dazu ganz kurz nur, weil es ja jetzt auch die letzten Tage durchkam. Wie stehst du dazu, dass sie die 8 Seeding Games jetzt nicht mit einbeziehen in die Awards der Saison?
Finde ich richtig
oder falsch oder Schmu oder egal oder richtig?
Also ich finde es in Ordnung. Also einfach weil es eine komplett neue Situation ist und weil das für mich irgendwo schwer mit einzubeziehen ist oder schwer zu gewichten ist, wenn ich mir jetzt anschaue, also was vorher passiert ist in einem normalen Umfeld, wenn ich eine Saison jetzt so starten würde, wie sie jetzt startet, wäre es was anderes. Aber es ist einfach, ja, ich meine, das ist, wir hätten dann im Endeffekt, bekämen wahrscheinlich diese 8 Spiele auch deutlich mehr Gewicht, als ihnen zusteht, einfach weil sie dann halt der Recency-Bias dann irgendwie wahrscheinlich auch irgendwo eine Rolle spielen würde, könnte. Und das wäre dann, glaube ich, ja, ich glaube nicht, dass es der Gesamtsituation gerecht würde. So.
Ja, das sehe ich im Prinzip auch so. Also einerseits denke ich mir, okay, wenn die Spiele für die Bilanz zählen, dann sollten sie auch dafür zählen, weil
ja.
Ist nun mal irgendwie so, aber gleichzeitig, was du gesagt hast, ist schon richtig und was, also für mich signalisiert das auch so ein bisschen, dass auch die NBA jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass die ersten 8 Spiele wahnsinnig auf hohem oder sagen wir auf normalem Niveau stattfinden werden, sondern dass das halt erstmal eine Weile brauchen wird. Und dann ist es auch, also gerade dieses Argument mit dem Recency Bias zieht dann, glaube ich, weil letztendlich sollte ja schon das Gesamtpaket zählen und nicht irgendwelche Eindrücke aus, ja, also Preseason wäre jetzt etwas übertrieben, aber halt irgendwie aus so einer Spielsituation, die sie einfach alle noch nicht kennen.
Ja, und ein bisschen, also ich meine, klar ist Preseason übertrieben, aber es ist dann doch irgendwo eine bessere Preseason, weil sie haben jetzt ja ihre paar Spiele, die sie jetzt irgendwie vorher kurz spielen, aber ich meine, dann, also wie gesagt, das ist in den 9 Tagen geht's los. Und dann, also es ist halt nichts anderes im Endeffekt. Also du spielst dich auf jeden Fall noch irgendwo in Form. Und wie gesagt, ich finde halt einfach, es ist schwer, die Spiele, die wir bis jetzt eigentlich gespielt haben, sich dann nochmal so in Erinnerung zu rufen, wenn ich auch die jetzigen Spiele mit einbeziehe, finde ich. Also von daher, ja.
Ja.
Aber dein Punkt ist, klar, ich meine, wenn es ins Seeding geht, könnte es auch damit reingehen. Aber Seeding ist halt der Vorteil, dass du da halt irgendwo, ja, dich auf Fakten beruhen kannst. Also Sieg oder Niederlage im Prinzip. Und nicht auf einen subjektiven Eindruck von Journalisten, was ja im Endeffekt die Awards dann sind.
Ja, was das Einzige, was irgendwie, sie hätten das halt auch einfach schon vor einem Monat kommunizieren können, weil
ja, ne, das ist die andere Content, Seite.
Weißt? Ja. Also, vor allem, es gab ja wirklich mehr als genug Zeit für die Leute, sich halt irgendwie dann auch nochmal so ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen und also für die Leute, die stimmberechtigt sind, um dann eine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist es irgendwie so, ja, also morgen beginnen die Testspiele und ja, gebt mal eure Stimmen ab. So. Also ich meine, viele Leute haben sich die Gedanken zwar eh schon gemacht, aber ja, trotzdem ist es halt, also hätte man halt einfach ein bisschen früher machen können. Aber grundsätzlich habe ich jetzt auch kein großes Problem mit der Entscheidung.
Der Vollständigkeit halber noch, was natürlich auch ein Punkt ist, der vielleicht Utah Jazz interessiert, dass Bogdan Bogdanovic interessiert, die Jazz ist weniger, Bojan Bogdanovic, dass der noch dabei war. Im März.
Auch noch ein sehr wichtiger Faktor. Und also, ich habe sie ja gerade schon einmal kurz abwertend als also die Contender und die Jazz gesagt. Unter anderem deshalb. Also, das ist für mich, glaube ich, schon ein ziemlich schwerwiegender Ausfall für Utah.
Ja, ist halt, also kommen wir noch dazu, aber er ist halt also eigentlich der Spieler, der am schwersten zu ersetzen ist mit allen, die sie noch so außenrum haben im Kader, ne?
Ja, also so von den Leuten auf dem Flügel, einfach weil das so der Einzige ist, der effektiv punkten kann, ohne dass er dafür die ganze Zeit den Ball in der Hand haben muss.
Genau.
Das haben sie halt sonst einfach nicht im Kader.
Genau, absolut. Dann ganz kurz jetzt noch so die Ausgangsposition. Also wir haben natürlich die Bucks, die so ein bisschen, ja, die Nummer 1 im Osten eigentlich ziemlich sicher haben. 6,5 Spiele vor den Raptors und wir haben ja nur 8 Spiele, die Raptors. Dann noch 3 Spiele vor den Celtics. Also es könnte sich eigentlich auch ausgehen. könnte man meinen. Dann die Heat nochmal zwei Spiele dahinter. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen dann die Frage, also wir haben ja die Sixers auf 6 und wir haben ja jetzt auch schon, du hast jetzt auch einen langen Artikel nochmal veröffentlicht über Ben Simmons bei Spox. Und wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass das jetzt irgendwie schon ganz interessant ist, wie sie es jetzt ja drehen so ein bisschen. Und dass jetzt Ben Simmons eben was, nach dem, was Brad Brown gesagt hat, häufig oder fast ausschließlich auf der 4 spielen soll, ist natürlich die Frage, wenn er erst in Playoff-Runde gegen die Sixers spielen will. Ne? Beziehungsweise ob du dem dann wirklich versuchst, aktiv aus dem Weg zu gehen oder es aktiv zu tun als eins der beiden Teams. Also gerade jetzt Heat und Celtics, oder? Siehst du es gar nicht so?
Doch, schon absolut. Also gerade weil halt die Celtics, wenn man irgendwie einen Kryptonit für sie sucht, dann ist es ja im Prinzip jemand, der lang ist, der im Post halt irgendwie physisch dominant ist. Und da ist nun mal der Beste, den es in der Hinsicht gibt. Jetzt abgesehen von Jokic, wo wir die dünne Version halt mal abwarten müssen. Aber ja. Gibt es halt keinen besseren als Embiid. Und da kann man dann halt trotzdem sagen, okay, die Celtics haben aber eigentlich fast die gesamte Saison über gezeigt, dass sie insgesamt eigentlich das gefestigtere und bessere Team sind. Aber es geht in den Playoffs nun mal halt auch relativ viel um Matchups. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, wird man schon versuchen, diesem Duell zu entgehen. Also, aber ich meine, aktuell kann ich es mir halt auch ganz gut vorstellen, dass Philly halt auf den 5. kommt und dann sind sie halt in einem Bracket mit Milwaukee. Das ist dann ja auch schon wieder. Also dann müssten sie halt Stand jetzt quasi erst gegen Miami, falls sie das überhaupt schaffen, und dann wäre Milwaukee. Und also ich glaube, da kann sich halt, also die Teams sind ja alle nah beieinander, so Boston und Philly, die auf Rang 3 und Rang 6 sind, trennen halt insgesamt bloß 4 Siege.
Ja.
Also da kann sich halt schon noch ein bisschen was verschieben. Aber da bin ich halt auch mal gespannt, weil Indiana ist zwar auch nicht das geilste Matchup für Boston, weil sie halt mit Sabonis ja auch einen dominanten Big haben, aber sie sind insgesamt als Team meiner Meinung nach nicht so gefährlich. Mhm. Philly ist halt eine Wundertüte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da eher versuchen wird, denen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
Ich finde es halt aber ganz interessant, wenn wir so sagen, es liegt irgendwie alles noch nah beieinander. Ich denke es auch im ersten Moment, immer, und dann denke ich mir wieder so, ah krass, das sind ja nur 8 Spiele. Und dann in meinem Kopf geht es dann selbst, wenn ich jetzt sehe, es sind 3,5 Spiele, selbst da denke ich mir schon so, okay, da muss wirklich viel passieren, weil wir reden ja jetzt auch von den besten Teams sozusagen, und dass die dann wirklich, dass dann eins dann wirklich so viele Spiele abgibt oder quasi jetzt fast die Hälfte seiner Spiele verliert. Also für mich zumindest wirkt es so, als müsste da einiges schiefgehen irgendwo in Anführungszeichen, oder wirklich schiefgehen, dass es dann irgendwie so passiert. Ich meine, kann natürlich, wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie gut die Teams jetzt reinkommen, wie gut die einzelnen Spieler reinkommen, wie schnell das wieder sich zusammenfügt. Aber ja, ich bin gespannt. Und im Westen, ja, sind wir, Lakers hast du ja schon gesagt, beste Bilanz momentan, eventuell noch Chance auf den One-Seed, 3,5 Spiele hinter den Bucks, da sind wir wieder an dem Punkt, den ich gerade genannt habe.
Irgendwie. Ja, das wird, glaube ich, eng, aber im Westen sind sie ziemlich safe und ich meine, es gibt ja sowieso keinen Heimvorteil in den Finals, grundsätzlich gibt es keinen Heimvorteil, deswegen müssen sie jetzt vielleicht auch nicht all out gehen, um irgendwie diesen Boden noch gut zu machen, den sie wahrscheinlich nicht gut machen können in der kurzen Zeit, sondern halt eher, also bei den Lakers ist ja eigentlich erstmal, dadurch, dass sie jetzt irgendwie eine neue Guard-Rotation haben, geht es, glaube ich, dann erstmal darum wahrscheinlich, ne? Also ein bisschen Kontinuität da zu finden. Genau.
Rhythmus finden und gucken, was passt denn wirklich, also was wir uns in der Theorie ausgedacht haben und wie, mit welchen Lineups bekommen wir irgendwie den besten Fluss hin und die beste Balance ins Team. Nee, denke ich auch. Also es ist halt, ich meine, im Endeffekt könnte man sich überlegen, ob man halt irgendwie Richtung, wie wir auch gerade schon geredet haben, mit Bezug auf die Celtics und die Sixers und Heat, und ob man Richtung Bracket geht. Aber das ist natürlich auch mal so ein, ja, keine Ahnung, es ist manchmal auch vielleicht ein bisschen eine Scheindiskussion, weil du am Ende, irgendwann wirst du auf ein Team treffen, gegen das es nicht so einfach wird. Also klar, sagst du Matchups und es gibt Teams, gegen die spielst du weniger gern, gerade Celtics gegen die Sixers aufgrund der Länge von Embiid und der Postdominanz, aber ja, irgendwo ab einem gewissen Punkt zählt es natürlich auch nicht mehr und ja, wird interessant. Also ja, du hast ja gesagt, im Westen sieht es alles schon relativ fix aus. Clippers 5,5 Spiele hinter den Lakers, denke ich auch, dürfte wahrscheinlich nichts mehr passieren. Dann, ja, Nuggets vielleicht noch mit Chancen auf Platz 2, aber ich sehe
jetzt... Ja, dahinter wird es interessant, ne? Ja. Also da ist es schon irgendwie alles relativ nah beieinander und also, ich meine, bei den Clippers kannst du ja schon auch damit rechnen, dass auch bei diesen 8 Spielen es Load-Management geben wird.
Absolut.
Weil denen ja letztendlich wahrscheinlich egal ist, auf welchem Seed sie da reinlaufen.
Ja, ja.
Von daher, also wer weiß, das ist halt irgendwie ganz schwer zu sagen, aber da könnte sich im Prinzip durch ein, zwei fluky Games kann sich da halt noch so, also sogar noch ein bisschen leichter was verschieben als in der Eastern Conference.
Es wäre irgendwie ganz geil, wenn wir dieses große LA-Duell dann schon in der zweiten Runde hätten, anstatt im Conference-Final irgendwie.
Ja, das wäre irgendwie, wäre schon sehr strange, weil, also ich meine, dafür müssten die Clippers ja, glaube ich, noch so ein bisschen.
Ja, dann müssten sie auf vier runtergehen.
Die müssten auf vier runterfallen, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, weil ich sehe es jetzt auch nicht, dass Utah irgendwie krasse Bäume ausreißen wird und das müsste dafür ja passieren.
Ja.
Aber ja, also es kann sich da einiges verschieben. Vielleicht
kommt Mike Conley ja endgültig an.
Ja, vielleicht. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Also Spielanteile, die Bogdanovic vorher hatte, werden ja jetzt frei. Und glaub nicht, dass die Lösung ist, dass Mitchell jetzt 35 Mal pro Spiel wirft, sondern eher, dass Conley halt vielleicht ein paar mehr Würfe nimmt. Aber ist halt auch ganz interessant, weil ich finde eigentlich, gefühlt abgesehen von den beiden LA-Teams, sind womöglich, also zumindest das drittgefährlichste Team im Westen ist halt nicht in dieser Spitzengruppe dabei, sondern sind halt die Rockets auf 6, die halt, glaube ich, einfach eine größere Varianz haben als andere Spieler, als andere Teams. Die Mavs, durch ihre offensive Firepower, kann man da auch noch irgendwie fast mehr, also da habe ich auch fast mehr Fantasie als bei den Jazz, dass sie jetzt irgendwie Schaden anrichten können. Aber ja, also der Westen ist irgendwie grundsätzlich, finde ich, sehr komisch sortiert. So die Plätze 3 bis 7. Ja, aber ich meine, halt die Plätze 3 bis 7 trennen auch bloß 3 Siege, muss man dazu sagen.
Ja, von daher kann sich da doch viel verschieben. Nee, aber es sind vielleicht so, also da so ein bisschen die Teams, die so ein bisschen Kontinuität hatten über die letzten Jahre, vielleicht mehr. Und ich meine, ja, die Rockets spielen ja mit der Varianz und haben sich ja während der Saison, also eigentlich vor der Saison, schon nochmal komplett geändert durch den Tausch Russell gegen Chris Paul. Und dann während der Saison nochmal durch den, was wir letzte Woche besprochen haben, dann die Geschichte mit dem Tiny Ball, also da, klar, nochmal anders. Und Mavs ja auch mit Porzingis erstmal wieder reinspielen nach der langen Verletzungsphase, sich finden mit Doncic, dann Doncic immer wieder verletzt und halt die anderen, ja, die Jazz spielen seit Jahren, wie sie spielen im Endeffekt. Klar, wobei ist auch Quatsch im Endeffekt. Nee, es ist Quatsch. Neuer Point Guard, neue zweite Scoring-Option auf dem Flügel, das war Quatsch. Aber sie haben weiterhin Rudy Gobert, das ist geblieben.
Sie haben die Achse, Donovan, Rüdiger, die sich nicht mehr leiden kann, aber sie ist nun mal immer noch da.
Ja. Von daher. Vielleicht freuten sie sich jetzt wieder an zwischen Maya-Tempel und Restaurant im Bermuda-Dreieck, wer weiß.
Und Angeln.
Richtig. Wenn du Freunde fürs Leben findest, dann beim Angeln.
Das glaube ich ohne Witz. Schönen Gruß an der Stelle an David Kreisel, falls er zuhört. Guter Mann.
Sehr guter Mann. Ja. Auf jeden Fall. Der Magische. Ja, gut. Dann können wir eigentlich damit zu den Themen kommen, die so beim Tischtennis 1 gegen 1 besprochen werden dürften im großen Turm des Schicksals. Möchtest du oben anfangen oder unten anfangen?
Schwierig. Fangen wir einfach mal oben an. Noch sind wir wach.
Noch sind wir, das ist ein sehr guter Punkt. Ist heute bei beiden, glaube ich, kritisch. Aber ja, die Lakers. Es ist wahrscheinlich, das große Thema ist, wie verschiebt sich die Rotation endgültig? Also wir hatten ja schon die 50 Minutes or Less-Folge direkt nach Rondos Ausfall. Bradley war ja da schon, hatte ja da schon gesagt, dass er nicht dabei ist. Aber ja, es ist natürlich, Rondo ist jetzt nicht der entscheidendste Faktor im Spiel gewesen, aber es nimmt ihn halt schon Möglichkeiten und es nimmt ihn auch so ein bisschen, es verkleinert ihren Margin of Error, auch was Verletzungen angeht zum Beispiel, ne?
Ja, ich glaube, also das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Es ging jetzt nicht darum, dass Rondo irgendwie super Minuten gespielt hätte. Also ich meine, Bradley ist der wesentlich wichtigere Spieler eigentlich. Also wir können uns auch mehr auf ihn konzentrieren, dann habe ich weniger Bauchschmerzen damit. Aber einfach dadurch, dass da zwei Leute wegfallen, die sich jetzt halt einfach schon ans Team gewöhnt haben und irgendwie auch, ja, ihre Rolle da drin haben, das ist halt einfach was so schnell nicht zu kompensieren ist. Weil ich finde auch, auch wie du schon vorhin gesagt hast, halt dann ein Spiel, aber gerade in dieser Partie gegen die Clippers hat man, finde ich, auch gesehen, was für eine Energie einfach Bradley teilweise dadurch entfacht, dass er halt spätestens ab der Mittellinie einen gegnerischen Ballhändler übernimmt und versucht, den Ball abzunehmen. Also, und das ja auch häufig schafft. Also, das ist so eine Komponente, gerade was so einen kleinen, giftigen Bluthund angeht.
Ja.
Davon haben sie halt nicht so viel. Also, sie haben Caruso, der ganz gut da drin ist, aber der jetzt nicht unbedingt diese krasse Bissigkeit hat, und sie haben halt dann einfach danach nicht mehr so viel. Ja. Es kommen jetzt halt dann zwei Leute rein, Wobei, ob sie wirklich reinkommen oder ob vielleicht einer von ihnen ein paar Minuten pro Spiel bekommt und der andere eher gar nicht, das ist ja noch nicht so richtig abzusehen. Aber also sind jetzt halt dann J.R. Smith und Dion Waiters, die beide in diesem Jahr, gut, Waiters hat ein paar Spiele gemacht, J.R. Smith gar nicht, die kommen da jetzt rein und müssen irgendwie versuchen, da ein bisschen was zu stopfen. Und da bei aller Kritik an Rondo wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen besser, ihn zu haben, der zumindest irgendwie seine Teamkollegen da kennt und auch sicherlich natürlich ein spielintelligenterer Typ ist.
Playoff-Rondo, nicht zu vergessen.
Playoff-Rondo. National-TV-Rondo, es ist ja jetzt auch vor allem fast alles, wird ja groß übertragen. Das wäre ja eigentlich nochmal die Möglichkeit für Rondo gewesen.
Wäre es gewesen. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Nee, aber sehe ich ähnlich. Also gerade mit Bradley fand ich auch immer interessant, eigentlich schon das ganze Jahr über. Also ich meine, wir haben ihn ja schon so ein bisschen kritisch gesehen im Sommer, so nach dem Motto, also war ja auch so ein bisschen der Tenor und ich habe es mir auch gedacht, also er ist zwar weiterhin dieser giftige Verteidiger, aber im Teamverbund gar nicht so, ja, haben auch die Statistiken nicht das hergegeben, was man die Jahre über mal gedacht hat, eben, dass er eben dieser wahnsinnig gute Verteidiger ist. Aber ich fand das schon immer interessant zu sehen, also gerade eben, wie du sagst, als Clippers-Spieler als Beispiel, aber eigentlich in jedem Spiel gegen einen potenziellen Konkurrenten in den Playoffs oder auch später in den Playoffs, wie intensiv er den Ballhändler immer unter Druck gesetzt hat. Also das bei den Clippers klar, aber auch James Harden, Westbrook, im Endeffekt, egal gegen wen sie gespielt haben, war das schon so eine Komponente, die Lakers Defense eigentlich so ein bisschen so der ihr den Taktstock oder den Taktstock geschwungen hat für die Lakers Defense, für eine gewisse Aggressivität und dann halt auch eine gewisse Energie entfacht hat und auch dann, klar, gut, Heimspiel ist jetzt nicht ganz so interessant, aber so halt, also im Team im Verbund mit den Zuschauern und das ist, glaube ich, bin ich gespannt, also du hast gesagt, Caruso, haben wir ja auch drüber gesprochen, ja, kann es irgendwo, wird halt interessant sein, zu sehen, inwieweit er es halt kann, wenn die Belastung höher ist. Also ja. Er wurde jetzt bis jetzt sehr, sehr dosiert eingesetzt, eben aufgrund der Personalsituation. Jetzt dürfte die Dosis etwas höher ausfallen. Und nicht, dass es nicht funktioniert. Also ich meine, es kann wunderbar funktionieren, aber es ist halt auch noch ein Fragezeichen, irgendwo für mich zumindest so ein bisschen, wie das dann aussieht hinterher. Also wie weit er das dann halten können wird, wenn es tiefer geht in die Playoffs.
Ja, ist überhaupt nicht gesagt. Also wenn jemand bisher 18 Minuten pro Spiel bekommen hat und auch in seiner Karriere noch nie jetzt eine signifikant größere Last getragen hat und dann jetzt jedes zweite Spiel, hier spielen wir 30 Minuten, also da kann man nicht einfach so mal fix davon ausgehen, dass das dann jetzt auf jeden Fall auch so funktioniert. Und also ich denke, dass wahrscheinlich auch eher Kentavious Caldwell-Pope spielt 5 Minuten mehr und Caruso spielt 5 Minuten mehr, irgendwie so, dass das so aufgeteilt wird. Also ich glaube, KCP hat ja eine starke Saison tatsächlich auch gespielt, also dem traue ich auch zu, dass der dann noch ein bisschen mehr übernehmen kann, aber es sind halt gerade in dieser Backcourt-Rotation einfach ein paar mehr Fragezeichen, als vorher da waren. Und es war ja vorher schon ein bisschen fragliche Rotation, muss man dazu sagen. Also es war ja auch in der Zeit, wo die Lakers im Prinzip durch die Saison marschiert sind, also eigentlich schon die ganze Saison über, war das ja so. Eigentlich wusste man ja in jedem Spiel nicht so genau, welche zwei Guards sind jetzt heute gut drauf und stehen am Ende des Spiels noch drauf auf dem Court. Also selbst ein Danny Green, den vor der Saison ja, glaube ich, alle, also mich eingeschlossen, auch als super Verpflichtung gesehen haben und von dem ich auch nach wie vor eigentlich sehr überzeugt bin und der, glaube ich, auch der drittbeste Spieler der Lakers sogar ist, der hat sich halt kurz vor der Unterbrechung so langsam ein bisschen aus dieser, aus den Closing-Lineups rausgespielt, weil er halt einfach inkonstant ist wie Sau. Und das war ja auch schon immer. Und er ist immer ein guter Verteidiger, aber sein Wurf kommt und geht halt einfach. Und das ist dann etwas, in den Playoffs muss man, also da wird das halt für Frank Vogel auch so weitergehen, dass er in jedem Spiel wahrscheinlich gucken muss, wer hat heute das Händchen. Und da ist halt, also gerade mit Bradley jemand raus, der das Händchen halt in dieser Saison ein bisschen häufiger als viele von den anderen hatte. Ohne dass er jetzt der krasse Offensivspieler schlechthin ist, aber er hat halt zumindest die Fähigkeit, gelegentlich mal seine Dreier zu treffen.
Und das ist für mich so ein bisschen, also wenn du es jetzt gerade so sagst, vielleicht in der Theorie ein Nachteil auch gegenüber den Clippers, weil wenn wir über die Clippers sprechen, sprechen wir sicherlich auch über die diversen Möglichkeiten, die sie haben. Und ich habe so das Gefühl für Rivers, oder ich habe gerade so während deines kurzen Monologs den Eindruck bekommen, dass es bei Rivers aktiver ist. Okay, wer passt denn gerade besser ins Spiel? Also okay, wen setze ich jetzt ein? Und was bei den Lakers grundsätzlich, wie du eben sagst, die Frage schon eher ist, okay, wer ist denn gerade heiß? Einfach weil halt die Guard-Rotation etwas oder der Wurf etwas wackeliger ist als jetzt vielleicht bei den anderen. Also es ist einfach ein bisschen weniger verlässlich. Das heißt, du musst während des Spiels mehr experimentieren und dein Plan wird vielleicht etwas spontan über den Haufen geworfen. Das heißt nicht, dass es bei den Clippers niemals passieren wird, aber zumindest wirkt es da vielleicht etwas gefestigter. Also nur so ganz kurz als Einwurf. Ich weiß es nicht, ob es dann, es ist auch ein reiner Theoriegedanke, weil im Spiel kann dann sowieso alles ganz anders werden.
Ja, ich finde das bei den Clippers tatsächlich auch ein ziemlich faszinierendes Thema, weil sie einfach so viele Optionen haben. Aber ja, da ist es irgendwie gefühlt ein bisschen mehr ein Luxus als ein Notproblem sozusagen.
Ja.
Was aber nicht heißt, dass das in den Playoffs dann in der engen Serie zwingend besser sein muss. Naja, da bin ich nämlich noch gar nicht so ganz von überzeugt. Aber ja, grundsätzlich ist die Ausgangslage natürlich eigentlich ein bisschen besser, wenn du halt, also je mehr Optionen du hast. Nur, aber egal, wir kommen gleich noch zu
den Clippers. Genau. Nee, vielleicht noch, also ich meine, die Ballhandling-Sache wird Danny Green wahrscheinlich so oder so nicht lösen bei den Lakers.
Nee.
Gehe ich mal davon aus. Wie siehst du die, also du hast ja schon kurz angesprochen, Waiters und JR, können die beiden so ein bisschen, also muss ja nicht viel sein, einfach nur so ein bisschen, also ich meine, übrigens geil, wir reden glaube ich seit über 5 Minuten über die Lakers, jetzt fällt zum ersten Mal der Name LeBron.
Nicht unwichtig.
Nicht unwichtig, der Mann. Aber er wird, im Normalfall übernimmt er ja eine über sehr, sehr Anthony große Davis Last.
Haben wir fairerweise noch gar nicht geredet. Über Anthony Davis haben wir noch gar nicht
geredet. Haben wir noch gar nicht geredet, das stimmt.
Auch
das
nicht
stimmt.
Unwichtig.
Auch durchaus solider Teil der ganzen Geschichte. Aber nee, LeBron wird ja einen großen Teil übernehmen. Aber dass man zumindest, dass du bei, würdest du Waiters oder Smith so ein bisschen was überlassen, der Ballhandling-Geschichte? Wenn vielleicht auch nur im Halfcourt oder so, keine Ahnung.
Also, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das bei den beiden einzuschätzen, weil ich nicht so richtig beurteilen kann, wo sie gerade stehen.
Ja.
Und weil ich eigentlich auch nicht davon ausgehe, dass beide einen festen Platz in der Rotation haben werden, sondern ich glaube eher wahrscheinlich nur einer. Und meine Tendenz wäre eher, dass es JR ist. Also einfach aufgrund der Verbindung, die er halt mit LeBron hat. Und dass man ihn aber im Zweifel auch dann eher gekoppelt mit LeBron einsetzen wird, weil der halt, ja, no pun intended, weiß, wie man ihn einsetzt. Und deswegen, ja, bei Waiters tue ich mich halt so schwer, weil, also grundsätzlich hat er ja schon ein paar Fähigkeiten, die im Idealfall, und also wenn er nicht die anderen Tendenzen, wie zum Beispiel den Ball nicht mehr abgeben, wenn er ihn hat, auch noch hätte, die den Lakers theoretisch helfen können. Aber ich weiß nicht, ob es in der Praxis jemals so richtig dazu kommen wird oder ob er halt irgendwie in 2, 3 Spielen eine Chance bekommt und das dann nicht so richtig gut funktioniert und dann, weiß ich nicht. Also, wen ich tatsächlich ein bisschen mehr eigentlich ins Auge gefasst habe, was so ein bisschen Playmaking angeht, wenn es halt LeBron in dem Moment gerade nicht macht, weil er in den Playoffs zwar vielleicht 42 oder 43 Minuten auf dem Feld steht, aber 5 Minuten halt nicht, dass er halt ein bisschen mehr auf Kyle Kuzma zukommen wird, der nicht die beste Option dafür ist, aber der zumindest so ein bisschen, er hat halt so ein bisschen eigene Creation und er hat grundsätzlich auch die Fähigkeiten, sich selber was zu erarbeiten und ein bisschen was für andere noch zu erarbeiten. Und ich glaube, da wird man halt einfach so ein bisschen schauen, dass man sich das irgendwie so zusammenwurschtelt. Aber er ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Schlüsselspieler jetzt auch bei dieser ganzen Veranstaltung, weil er war diese ganze Saison über ziemlich up and down, hat wieder keine 30% von der Dreierlinie getroffen, was halt gerade in Kombination mit LeBron und Davis eigentlich schwierig sein sollte. Gleichzeitig ist er irgendwie, also er hat ja schon ein Skillpaket, was da eigentlich ganz gut reinpasst und wenn er das ein bisschen konstanter abruft. Letztendlich ist es natürlich auch immer Bullshit, was die Coaches jetzt erzählen, aber Frank Vogel sagt ja, Kuzma sieht bisher aus wie einer der Besten bei uns. Vielleicht sollte einer
das positiv stimmen. Hat er aber auch gesagt im Sommer.
Hat ja auch gestimmt.
Eben.
Deswegen In dem Fall. Also sonst wird es halt relativ schnell düster. Also wie hast du schon gesagt, Green ist dafür keine Option. Vielleicht muss Davis da tatsächlich dann auch mal ein bisschen mehr schultern in der Hinsicht. Wobei er halt eigentlich so mit der beste Zielspieler in der Liga ist, aber nicht unbedingt der beste Creator. Aber ich meine gut, sein sein Passspiel ist über die Jahre auch besser geworden. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man ihm da mehr Pflichten dann noch geben wird, wenn LeBron auf der Bank sitzt. Aber es wird halt irgendwie so ein bisschen rumprobieren sein, glaube ich. Ja, war es ja vorher auch. Also bei Rondo natürlich ein überragender Passer, aber nicht immer ein überragender Playmaker, wenn du verstehst, was ich meine. Also es war nicht immer so, dass es der Offense mega, also dass es eine ganz tolle Offense war, nur weil sie mit einem, nur weil ein Rondo-Assist Teil davon war.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde die Kuzma-Frage finde ich schon irgendwie extrem spannend. Also auch wie, ob er dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, also wie sie es dann auch staggern, dass er vielleicht, wie du sagst, eben dann auch irgendwo mehr Verantwortung nehmen muss, übernehmen soll, ohne LeBron, oder auch wie dann halt dieses, ich meine, das Problem war ja auch, dass er am Anfang, glaube ich, verletzt war der Saison, ne?
Ja.
Genau, und dann halt quasi in dieses Konstrukt rein sollte, was, glaube ich, echt auch nicht so einfach ist, gerade so, wenn du jetzt noch nicht so die Riesenerfahrung in der Liga hast, in dieses System LeBron sich einzugliedern.
Er ist ja vor allem auch bisher in jedem Jahr, dass er in der NBA ist, musste er komplett unterschiedliche Rollen spielen. Ja. Letzte Saison hat er im Sommer quasi sich körperlich und mental darauf vorbereitet, Center spielen zu müssen, weil die Lakers irgendwie so einen schiefen Kader hatten. Und jetzt hatten sie halt dann auf einmal, ja, erstmal nur Frontcourt-Spieler, so dass er dann halt eigentlich zwei Positionen runter musste.
Ja.
Und das ist sicherlich auch nicht einfach. Also da irgendwie so sich sofort zurechtzufinden, auch für einen Spieler, der ein reines Chamäleon ist, ist das nicht leicht. Also wenn sich das halt immer wieder so krass verändert. Und also für Kuzma ist ja auch, wenn er neben LeBron und Davis auf dem Court steht, hat er ja eine ganz andere Rolle, als wenn nur einer von beiden mit ihm drauf ist. Ne? Und also dadurch, klar, das ist schon auch eine ziemlich komplexe Aufgabe, glaube ich.
Ja, und da bin ich eben gespannt, also welche Aufgabenteil vielleicht ein bisschen mehr Gewicht bekommt, welcher ein bisschen eingeschränkt werden soll und eben auch, wie er sich dann vielleicht auch neben die beiden eingliedert. Also was dann da, oder was sie da so planen. Also es wird schon, ja, glaube ich auch, kann sehr entscheidend werden, einfach weil, wie du sagst, er halt wahrscheinlich außer LeBron und Davis derjenige ist, der am meisten offensiv anfangen kann mit dem Ball und halt eben auch am meisten eine Offense irgendwie nicht anleiten, aber halt initiieren kann auf unterschiedliche Arten.
Ja, wobei ich, also rein aus Comedy-Gründen fände ich es schon auch geil, wenn wir ein bisschen J.R. Waiters Playmaking oder so sehen würden.
Weil wir sind in Disney World, da kann auch ein bisschen Entertainment Teil der ganzen Geschichte sein.
Ja, eben.
Also, sollte schon sein. Hast du noch was zu den Lakers?
Ich glaube, für den Moment. Ach so, genau, weil ich es vor ein paar Tagen mal rausgeguckt hatte und jetzt kurz suchen musste. Aber es hat mich nämlich sehr überrascht, das Net-Rating von LeBron, Davis und Kuzma gleichzeitig auf dem Court steht bei plus 18,9. Das ist besser, als ich dachte, weil ich häufig den Eindruck hatte, wenn ich sie habe spielen sehen, dass der Fit nicht so richtig ideal ist. Aber letztendlich die Kombination LeBron und Davis hat halt auch mit fast allen Spielern ähnliche Werte. Ja. Also es ist schon gut. Aber er ist auf jeden Fall nicht verloren. Und also auch nochmal dieses besagte Clippers-Spiel, da hat er mir halt auch defensiv gut gefallen. Also irgendwie, es steckt in diesem Typen schon eigentlich jede Menge, was ganz gut passt. Die Frage ist halt echt immer nur, ob er es abrufen kann. Also es gab ja in dieser Saison auch ein paar krasse Ausreißer nach oben, aber halt auch einige absolute Nullnummern.
Ja, ich meine, Kuzma ist doch das gleiche Thema, das wir immer wieder haben. Also er ist halt einfach auch noch nicht so wahnsinnig lang in der Liga. Also spielt sein drittes Jahr?
Ja.
Also da darf natürlich im Optimalfall ein Superstar oder ein Star gibt dir nach einer gewissen Zeit Konstanz, aber also da ist auf jeden Fall noch Entwicklungsmöglichkeiten sind da auf jeden Fall noch vorhanden. Und ich meine, dass er ein gewisses, wie du sagst, er bringt ja ein gewisses Potenzial mit und er hat auch schon gezeigt, was in gewissen Situationen und in gewissem Umfang möglich ist. Also, und vielleicht bringt er auch irgendwie die Konstanz dann rein auf Sicht. Also nicht, da sollte man vielleicht auch noch nicht immer so, naja, man tendiert dann irgendwie schnell dazu, so ein bisschen finaler über Spieler zu reden, aber schauen wir mal, was da so geht.
Yes, er könnte auf jeden Fall ein X-Faktor sein jetzt bei der ganzen Geschichte, sagen wir mal so.
Ja. Ja, Clippers, wir haben es ja schon kurz gesagt, somit die spannendste Frage ist eigentlich so, wie haben sie denn Lust zu spielen eigentlich? Wie wollen sie denn, wie soll es denn aussehen, Herr Rivers? Also das Fragezeichen, wenn man, ja, haben wir auch schon, das ist ja auch schon lang Thema, halt Playmaking oder Ballhandling. Weil da da halt im Vergleich zu den Lakers, also Kawhi zwar im Halbfeld, das läuft schon ziemlich gut, also kann man in Toronto nachfragen, aber George wackelt halt mal, ne? Also es ja. ist nicht immer perfekt sein Ballhanging, sein Playmaking, da ist dann auch mal, verdribbelt er sich auch gerne mal, also ganz gerne mal, dann hast du halt Beverly, der aber ja eher den Ball halt bringt und sonst halt defensiv seine Aufgaben übernimmt. Lou Williams, der Playmaking liefern kann, Shot Creation liefern kann, defensiv dann aber nicht ganz so viel macht. Und deinen ganz speziellen Freund Reggie Jackson gibt es halt theoretisch noch.
Den gibt es theoretisch noch, ja. Weil sie ihn bisher vor allem als jemanden eingesetzt haben, der einfach seine, also von draußen nicht daneben werfen konnte, was natürlich auch absolut nicht unpraktisch ist. Aber soll in seinen neuen Spielen 45% Dreierquote, die ja. natürlich auch absolut repräsentativ sind für Reggie Jacksons Karriere. der im Laufe seiner Karriere 33,6% getroffen hat. Ja. Aber ich meine, er hat wahrscheinlich auch noch nie so viele gute Spieler neben sich gehabt auf dem Court und dann kriegst du tendenziell ja auch einfachere Würfe. Also wollen wir es mal auch nicht komplett von der Hand weisen. Er hat bisher einen guten Job gemacht für die Clippers.
Ja, absolut.
Grundsätzlich haben sie eigentlich, seit er da ist, also mit Ausnahme von diesem einen Lakers-Spiel haben sie ja unmittelbar vor der Unterbrechung waren die Clippers ja eigentlich das krasseste Team, also ja. was die Form angeht in der Liga. Sie haben nacheinander unter anderem die Nuggets ja komplett verprügelt, glaube mit 30 Punkten oder so, haben die Sixers geschlagen, haben OKC verprügelt und also haben Houston verprügelt, auch in einem großen Spiel und so. Also die waren ja, das also gefühlt war das erste Mal in der Saison, dass sie so richtig konstant reinbekommen haben.
Ja.
Weil sie halt auch für ihre Verhältnisse mal relativ große Teile des Kaders zusammen hatten. Es war dann, glaube ich, auch immer noch nicht wieder komplett, also so ganz vollständig, aber das ist halt auch nicht ihr Ding. Und sie mussten immer noch dabei so ein bisschen versuchen, vor allem Jackson und Marcus Morris zu integrieren. Also ja. bei Jackson hat es am Anfang ein bisschen besser funktioniert, bei Morris noch nicht ganz so gut. Also der hat halt einfach keinen Wurf getroffen, seitdem er da war, so ungefähr. Aber ja, sie waren eigentlich in einer absolut absurden Verfassung und sind so ein bisschen mehr in die Richtung gekommen, wie man sie ja eigentlich schon vor der Saison so ein bisschen erwartet hat. Also ich meine, bei uns war das ja auch eigentlich, haben wir eigentlich immer ziemlich mit der Einschätzung übereinstimmt, dass sie wohl das höchste Ceiling von allen Teams in der Liga haben ja. und dass aber halt die Frage ist, kommen sie hin oder nicht?
Da muss man schauen. Und da war, ich meine, natürlich, du hast ja gesagt, also der Kader, also sie mussten, sie waren, das fand ich halt ganz interessant, dass sie auch halt in dieser Phase irgendwie immer noch in so einer Findungsphase waren, weil Paul George war echt lang raus und Kawhi, wie wir wissen, macht auch nicht jedes Regular-Season-Spiel, also es ist immer noch schwer irgendwie einzuschätzen, was da geht, zumal dieses Line-Up, was ja in der Theorie gar nicht so schlecht aussieht, aus Beverly, George, Kawhi, Marcus Morris und Montrezl Harrell, glaube ich, einen verschwindend geringen Anteil bis jetzt zusammengespielt hat. Und natürlich, zumal Marcus Morris, wie du ja gesagt hast, auch noch nicht perfekt angekommen war. Aber da ist ja, obwohl sie schon in so einer krassen Form waren, und jetzt haben wir natürlich die Pause gehabt und wie die sich auswirkt, müssen wir noch sehen. Aber obwohl sie in dieser Phase waren, ist halt immer noch wahnsinnig viel Potenzial, oder obwohl sie so gut waren teilweise, ist immer noch wahnsinnig viel Potenzial da, finde ich irgendwie.
Ja, Potenzial und halt gleichzeitig auch so ein bisschen dadurch die Frage, haben sie denn eigentlich noch Zeit, das überhaupt ja. so richtig auf die Straße zu bringen? Also das ist ja eigentlich für mich auch das größte Fragezeichen, weil der Kader ist halt irgendwie exorbitant groß und vielseitig. Und das ist eigentlich natürlich, wie vorhin schon gesagt, eigentlich ist das ja eine Waffe, das willst du ja haben. Also du willst ja so viele Optionen wie ja. möglich haben. Und gleichzeitig, wenn es halt bisher kaum Möglichkeiten gegeben hat, diese theoretischen Waffen überhaupt auszuprobieren, wie potent sind sie dann, wenn es wirklich drum geht. Mhm. Also beispielsweise, man hat bisher fast noch gar nicht gesehen, dass Morris mal auf der 5 gespielt hat, was, glaube ich, schon eine wichtige Option sein soll, einfach weil Harrell kein wahnsinnig guter Verteidiger ist auf der 5 und sie da halt, also denke ich mal, schon eher noch jemanden reinhaben wollen, der so ein bisschen mehr switchable ist. Oder natürlich, sie brauchen Großen, dann spielt eher Zubac, glaube ich.
Entschuldigung, ja. Vergisst Joachim.
Stimmt, Joachim, der ist natürlich eingespielt.
Also
der ist ja mindestens genauso eingespielt wie Dion.
Aber, also, Entschuldigung, ich als Coach würde Joachim, deswegen bin ich wahrscheinlich kein Coach, aber ich würde Joachim direkt reinschmeißen.
Ich glaube auch.
Unter anderem deswegen.
Ja. Ja, die Clippers sind für mich halt irgendwie die ganze Saison über das Team geblieben, bei denen ich denke, mache ich es mir zu kompliziert, wenn ich überhaupt Zweifel an ihnen habe, weil wenn ich unkompliziert denke, dann sehe ich, okay, sie haben eigentlich den besten Kader. Sie haben einen Spieler, der der Beste sein kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt immer nehmen würde. Wahrscheinlich tendiere ich es immer noch ein bisschen mehr zu LeBron, aber egal. Also Kawhi hat letztes Jahr ja mehr als eindrucksvoll gezeigt, dass er der Beste sein kann und traue ich ihm auch wieder zu, zumal das ist bei LeBron wichtig und bei Davis wichtig, aber das ist auch vor allem, glaube ich, auch bei Kawhi wichtig, dass der jetzt natürlich komplett ausgeruht ist.
Absolut, ja.
Was bei ihm ja im Lauf einer Saison überhaupt nicht garantiert ist.
Bei George auch, übrigens.
Bei George auch. Und ja, irgendwie hat's, also ist total schwer zu erklären, aber irgendwie so gewisse Restzweifel sind irgendwie immer noch da, weil ich es halt einfach nicht oft genug gesehen habe, gefühlt. Also das ist auch, also ich habe das in letzter Zeit dann jetzt auch, um irgendwie so ein bisschen wieder reinzukommen, mir halt bei relativ vielen Teams immer mal so angeguckt, welche Lineups irgendwie besonders viel gespielt haben, was irgendwie erprobt ist. Und die Clippers haben ein Lineup mit über 200 Minuten. Das ist schon mal echt wenig. So, das ist die Kombination Beverly, George, Leonard, Harkless und Zubac. Und dann schon nur noch zwei, die über 100 sind. Und das ist halt, also Moment, ich nur um das mal kurz zu vergleichen, suche ich mal eben die Lakers raus. Also und vor allem das Hauptlineup oder also das, was die meisten Minuten so bisher zusammengespielt hat, das hat halt höchstens, also stand nur in 18 Spielen überhaupt zur Verfügung. So, und ja, das ist halt irgendwie so krass. Und ich glaube, ich habe neulich auch so eine Grafik noch gesehen, wo es irgendwie darum ging, die Spiele, in denen sie ihren kompletten Kader hatten, das waren dann so 10. Und da, die haben sie auch alle gewonnen. Und da, also dadurch ist es irgendwie kompliziert. Bei den Lakers gibt's halt zumindest so das Heavy Minutes Lineup hat, ist, steht bei fast bei 400 Minuten, so nur als Kontrast.
Okay, krass, ja.
Das ist halt, wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum ich nicht so komplett überzeugt bin. Und dann irgendwie habe ich auch noch bis in diese Restbedenken, okay, zwei ihrer nominell 4 oder 5 besten Spieler, Lou Williams und Harrell, sind für mich jetzt keine richtigen Two-Way-Player, kannst du die am Ende von einem wichtigen Playoff-Spiel drauf haben. Dann denke ich mir aber, sie haben ja aber auch noch 30 andere Two-Way-Player, die sie sonst reinwerfen können.
Das ist halt
also,
der Punkt, ja.
Und Beverly finde ich offensiv nicht so gut, aber du musst ja auch nicht eine krasse Offensivwaffe haben, wenn du halt irgendwie schon Kawhi und George hast und ich weiß nicht wen noch. Also ja. Sie haben
irgendwie Shamet als Schützen vielleicht oder
zum Beispiel, der halt auch defensiv besser zurechtkommt als ein Williams zum Beispiel und es ist schon immer noch eine Herausforderung, glaube ich, da dann jeweils die richtige Kombination zu finden, aber die Tools sind einfach ziemlich unvergleichlich im Vergleich zur restlichen Liga.
Zach Lowe hat da was ganz Interessantes gesagt, als es um die Clippers ging, dass er halt sagt, ob man nicht einfach von diesem nahezu perfekten Warriors-Team einfach zu verwöhnt ist und man deshalb bei den Clippers halt sieht, okay, es ist im Endeffekt, es ist sehr, sehr nahe an der Perfektion oder es geht in Richtung Perfektion, aber sie ist halt noch nicht erreicht. Und dass man deshalb immer so noch diese Zweifel vielleicht überhöht. Ich meine, vielleicht auch nicht, aber es ist schon so. Ich meine, ich schaue mir dieses Team immer wieder an und denke mir immer so, okay, eigentlich ist eigentlich fast alles beisammen und was halt nicht so da ist, denke ich mir dann immer, kann man vielleicht auch kompensieren. Zum Beispiel, wenn jetzt Lou Williams meinst, da habe ich halt so das Gefühl, also ich denke mir immer, wenn ich mir das anschaue, dass sie ihn schon verstecken können defensiv. Also wenn dann Kawhi und George drumherum rennen, allein schon. Wenn du mit Morris noch einen physischen Verteidiger theoretisch hast auf den größeren Positionen, da vielleicht, wenn du es irgendwie klein spielst, dass du sogar vielleicht noch Beverly auf dem Feld hast. Das sind irgendwie so Sachen, da kann ich auch falsch liegen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie diese Schwächen schon irgendwie ausbügeln können. Natürlich, jetzt mal, sollte sich jemand verletzen, wird es natürlich schwierig, aber davon das irgendwie vorherzusagen oder das einzuschätzen ist natürlich irgendwie schwierig. Dann, selbst jetzt, wenn es jetzt gegen die Lakers geht, es gibt, glaube ich, wenig Teams, die LeBron so viel und so unterschiedliche Dinge entgegensetzen können. Nicht, dass sie ihn stoppen, aber es ist halt einfach.
Ja, es gibt kein Team, was so viele Möglichkeiten hat, die sie einfach auf ihn jagen können, die dann auch einfach jeweils nochmal unterschiedlich sind. Und Kawhi ist individuell der Beste, den du halt haben kannst, um LeBron zu verteidigen. Und Morris und George sind wahrscheinlich in der Top 10. Also mindestens George Top 10. Also bei Morris ist das vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber er ist auf jeden Fall auch jemand, den man da zumindest für ein paar Minuten dann hinstellen kann. Und die restliche Zeit machen es halt die beiden, die noch deutlich besser sind.
Und, ja. Und Kawhi,
das ist halt, ich mein, einfach eine Kombination, die hat sonst keiner.
Ja, absolut, absolut. Und Kawhi kann im Endeffekt ja alles verteidigen. Also er kann sich auch mal Richtung Davis bewegen, wenn es sein muss. Also das ist schon...
Das kann halt auch sein, dass er das muss, ne? Weil, ja. Also da ist er wahrscheinlich ja auch letztendlich die beste Option dafür.
Ja. Eben. Also das natürlich, natürlich. Also, aber es, ich sehe sie halt schon sehr, sehr gut. Also ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich hoffe halt vor allem auch, dass sie es machen am Ende, weil Joachim einen Titel, also Joachim mit Ring zu sehen, würde mein Leben ein kleines bisschen besser machen, auf jeden Fall.
Ist es so.
Es würde mich
wahnsinnig. Marcus Morris.
Hä?
Und Marcus Morris.
Ja, Marcus Morris würde ich mitnehmen, aber Joachim würde ich auf jeden Fall jeden Titel der Welt gönnen. Also jeden NBA-Titel. Es gibt zwar nur einen, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Deswegen fällt ich sehr gut. Ich bin halt gespannt, wie die Big-Man-Rotation generell aussieht, weil ich meine, Zubac zum Beispiel macht auch einen ziemlich guten Job, ne? Also.
Ja, absolut. Da, also ist er auch einer der Faktoren, dass, also auch wenn er nur 18 Minuten pro Spiel auf dem Court stand, ist es ja schon relativ beeindruckend, dass die Clippers trotz vermeintlich relativ geringer Größe irgendwie so im Westen, abgesehen von Utah, das beste Rim-Protection-Team ja. überhaupt sind, ne? Also
ja.
Er hat da einen großen Einfluss drauf, die überragende Wing-Defense hat natürlich auch einen Einfluss da drauf. Und,
da fängt die Rim-Protection an der Dreierlinie an, ne?
Irgendwie halt schon. Also ja. Es geht ja auch dann immer darum, wie viel Druck kannst du ausüben und wie lange dauert dann vielleicht auch das auf der gegnerischen Seite, dass man überhaupt den Ball in Korbnähe bekommt und welchen Abschluss kann man da noch nehmen und so. Also ja. das bedingt sich ja irgendwie und es geht nicht nur um Rim-Protection quasi, jemand steigt in Korbnähe hoch und das ist im Vakuum, sondern es bezieht genau. ja irgendwie alles noch ein bisschen mehr mit ein. Und ja, also viele Waffen.
Viele Waffen. Und damit auch mein Favorit für die Bubble, also
ja.
Ich lehne mich krass weit aus dem Fenster, ich weiß, aber ich tue es jetzt einfach mal.
Ja, ich finde es, also irgendwie kann ich die meisten, oder also die Restzweifel, die ich an ihnen habe, nur so bedingt rational begründen und vieles ist, glaube ich, eher auch so ein bisschen, dass sie mich über weite Strecken in der Saison so ein bisschen kalt gelassen haben, aber ja, eigentlich, also unter normalen Umständen müssen sie eigentlich der Favorit sein, sagen wir es mal so. Weil sie haben von 1 bis 15 das beste Team, glaube ich.
Ich denke auch. Und worauf ich mich natürlich auch freue, nochmal zurück zu Joachim, weil wir haben ja jetzt keine Fans in der Halle, wenn es irgendwann gegen die Lakers geht und er einfach LeBron anschreit und man endlich mal hört, was er genau sagt.
Ja, deswegen ist doch, also ich glaube, nur wegen Joachim wird das alles ja mit ein bisschen Delay gezeigt.
Ah, okay.
Stimmt, sodass sie halt die bösesten Fluchwörter rausschneiden können, was ich halt echt schade finde, weil mich würde das schon interessieren.
Ja.
Aber gibt's nicht.
Schade eigentlich. Wahrscheinlich wird sie nur seinen Mund bewegen und sonst nichts. Oder wahrscheinlich kriegt er auch noch so einen schwarzen
Balken. Das ist Kevin Garnett-Filter.
Ja. das ist kein Lippenbläser.
Wie bei so Asterix-Comics, so eine Sprechblase mit irgendwelchen Schriftzeichen drin, die das signalisieren sollen.
Ja. Ja.
Wieder ausgerastet ist.
Genau. Genau. Bei Giannis wird es wahrscheinlich eher nicht passieren. Geiler Übergang.
Nein.
Aber. Wir müssen natürlich auch noch über die Bucks sprechen. Wir hatten es ja, als wir die Folge vorbereitet haben, habe ich ja gesagt, wussten wir nicht genau, was wir jetzt über die Bucks sagen sollen. Ne? Und ich habe dann gesagt, müssen auch nichts sagen. Hast du korrekterweise eingeworfen, dass sie das beste Team der NBA sind, dass wir da durchaus vielleicht auch 3-4 Sätze drüber verlieren sollten. Habe ich nicht widersprochen. Deswegen, ja, was ist die, also ich meine, interessant zum Beispiel, Chris Middleton topfit. Kyle Korver hat es gesagt, ich habe auch ein Bild gesehen, Chris Middleton mit definierten Armen. Auch nicht, also ne, nicht, dass er jetzt irgendwie unfit aussieht, aber er sieht extrem fit aus. Und ja, was ist die große Frage bei den Bucks für dich?
Letztendlich sind sie so gut wie ihre Bilanz und ihr Rating oder sind sie vielleicht gar nicht ganz so gut? Und sind sie mehr ein Regular-Season-Team oder können sie das auch, also die Dominanz, die sie jetzt im Laufe der Regular-Season gezeigt haben, können sie die auch in diesem Jahr besser auf die Playoffs übertragen, als sie es im letzten Jahr geschafft haben. Weil da, auch wenn diese Serie gegen Toronto ein bisschen knapper war, als es im Nachhinein wirkt und sie da ja relativ kurz vor einer 3-0-Führung auch standen, haben sie halt letztendlich verloren und wurden dabei ja zumindest auch ein Stück weit entzaubert, könnte man sagen. Da ist halt einfach die Frage, wie sehen ihre Lösungen da dieses Jahr aus? Inwieweit sind sie darin besser geworden? Und das ist halt
ich glaube auch deshalb kann man relativ wenig zu ihnen sagen, weil halt diese Fragen sind nicht zu beantworten, bevor die Playoffs losgehen. Also das ist halt irgendwie, sie haben alles beantwortet, was man in der Regular Season fragen kann. Also natürlich gab es ein, zwei Spiele, die sie dann verloren haben. Also da an Weihnachten gegen Philly beispielsweise, das war eins, wo halt die vielen Dreier, die sie erlauben, ausnahmsweise auf einen brandheißen Shooting-Tag der Sixers trafen, die sie dann...
Was auch nicht zwingend zu erwarten ist, also...
Was auch nicht zwingend zu erwarten ist, die sie dann halt einfach von draußen ein bisschen abgeschossen haben und die es geschafft haben, Giannis halt einfach, ja, ein bisschen zu minimieren, weil sie wahrscheinlich auch den besten Verteidiger dafür in der Liga haben, der, wenn er fit ist, halt Joel Embiid ist, der halt, glaube ich, da am ehesten körperlich und von der Geschwindigkeit her Giannis einschränken kann, da so die Schritte mitgehen kann. Es gab auch bei ihnen dieses letzte Spiel halt gegen die Lakers, aber einer der Gründe, warum diese Niederlagen so sich dann so einprägen, ist auch, dass es halt einfach so wenige gab. Und die allermeisten Spiele haben sie halt einfach ziemlich dominant gewonnen. War es jetzt am Ende das drittbeste Net-Rating aller Zeiten? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall war es relativ weit oben mit dabei. Und eigentlich spricht ja zahlentechnisch alles dafür, dass das der Top-Favorit sein müsste. Und trotzdem, sie können es erst in Playoffs zeigen, sie können es vorher nicht zeigen.
Ich meine, die Diskussion hatten wir ja dann auch schon eigentlich vor Saisonbeginn, glaube ich sogar. Es ist halt einfach, ja, wir wurden irgendwie so ein bisschen, glaube ich, alle enttäuscht. Dadurch, dass sie auf einmal so eingebrochen sind, dann auch irgendwie entzaubert wurden. Aber ich denke mir dann auch, es ist halt einfach auch ein, also es ist kein typisch junges Team, weil du ja schon, also jetzt mal abgesehen von Giannis, also es ist ja die Lopezes und Middletons und Corvers dieser Welt. Und auch Bledsoe sind jetzt nicht mehr mega jung. Also es ist jetzt nicht so wie damals die Thunder zum Beispiel. Aber ja, es ist trotzdem halt ein Team, das seine Identität erst im zweiten Jahr jetzt spielt, glaube ich, oder? Mike Budenholzer ist im zweiten Jahr jetzt.
Ja,
er ist im zweiten. Das krass, kommt mir auch schon ewig vor, dass er da ist. Deswegen habe ich jetzt gerade lieber nochmal nachgefragt. Aber
weil sie seitdem nicht verloren haben in der Regular Season.
Und diese neue Identität halt quasi letztes Jahr zum ersten Mal so gespielt hat und sich dann irgendwie, und dann aber auch zum ersten Mal auf ja, Probleme gestoßen ist dann diese Raptors-Serie, auch unerwartet. 2-0 geführt, hast gesagt, fast 3-0 geführt und auf einmal irgendwie hat sich eine Dynamik entwickelt und es ist vielleicht auch einfach mal für so ein nicht junges, aber unerfahrenes Team in dem Sinne dann auch schwierig, vielleicht dann da wieder einen Hebel zu finden, um die ganze Geschichte innerhalb dieser Playoff-Serie wieder umzukehren. Und vielleicht haben sie es über den Sommer gefunden, vielleicht nicht, du hast recht, ich meine, die Frage wirklich beantworten können wir nicht. Aber vielleicht verdient sie doch mehr Benefit of the Doubt, als ihnen viele und eigentlich vielleicht auch ich zugestehen, denke ich mir dann manchmal.
Ja, also ich denke mir halt eigentlich schon, wenn man diese Eindrücke, oder also wenn man komplett unvoreingenommen dran gehen würde, dann müsste man ja sagen, mindestens den Osten müssen sie eigentlich relativ easy gewinnen können.
Wenn nicht diese Sixers
und
wären,
dann,
die immer noch so...
Die Sixers und halt zwei weitere sehr starke Defensivteams, die noch direkt nach ihnen sind. Unter anderem das, gegen das sie ja letztes Jahr verloren haben. Da ist zwar der wichtigste Spieler nicht mehr dabei, aber sie waren halt diese Saison auch nicht viel schlechter. Ja. Und also die Raptors haben ja ähnliche Fragezeichen dann, was die Playoffs angeht. Aber sie haben halt irgendwie auch diese, sie haben halt die Spielintelligenz und die Balls quasi schon bewiesen, die man von den Bucks quasi noch sehen muss. Bevor man es ihnen dann zutraut. Aber ja, irgendwie denke ich halt schon auch, dass man ihnen ein bisschen Unrecht getan hat. Aber es liegt vielleicht auch einfach daran, Neuerungen im Vergleich zur Vorsaison gibt's halt einfach verdammt wenig. Es ist eigentlich einfach so, dass sich jeder Spieler individuell ein bisschen verbessert hat, was auch schon an sich Wahnsinn ist. Ne? Mhm. Aber durch die Bank ist es halt so, dass irgendwie jeder Spieler im Kader noch ein bisschen besser ist als das Jahr davor.
Ja.
Und ansonsten ist die eine Neuerung vielleicht, Brook Lopez geht ein bisschen öfter in Post.
Ja.
Und Brockton ist weg.
Da wird man vielleicht, das ist vielleicht noch so ein Punkt, gut, im Playoffs war er letztes Jahr ja auch lang raus, aber vielleicht, dass ich es da irgendwie merke machen könnte. Aber ich meine, Dante DiVincenzo macht eigentlich auch einen relativ guten Job.
Ja.
Lopez ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, dass der Dreier halt nicht fällt. Also was trifft er momentan? 29,6% bei 4,7 Versuchen. Ausbaufähig.
Das sind Kyle Kuzma-Zahlen.
Ja. Aber es hat die Frage, ich meine, irgendwie, also defensiv ist halt extrem wichtig und glaube ich auch im Verbund mit Giannis extrem wichtig, dass Giannis eben diese Möglichkeit hat, so dieses bisschen in Anführungszeichen freier Radikal zu sein, dadurch, dass Lopez...
Sie sind das beste Rim-Protection-Duo wahrscheinlich seit Robinson und Duncan, ja. Keine Ahnung. Also so die Zahlen sind halt vollkommen gestört, die sie zusammen auflegen.
Und natürlich Noah und Gibson.
Oder die, ne? Leute gegen sie nicht auflegen. Ja, stimmt, Noah Gibson war natürlich auch nochmal.
Ja, ich bin
fast,
sehr gespannt.
Fast wie Gafford Markkanen.
Das ist gemein.
Ja, manchmal muss das sein.
Tut mir leid. Wir kommen ja gleich noch zu den Celtics, ne?
Aber also abschließend zu den Bucks reden wir dann halt irgendwie drüber, wenn es soweit ist.
Ja,
oder?
Irgendwie,
also,
ne?
Es ist schwierig mit
ihm. Es wird nur spekuliert momentan. Also von daher müssen wir abwarten.
Letztendlich hängt es wahrscheinlich an deinem guten Freund. Schau doch nicht so blöd so.
Ja. Ohne Fans? Ne?
Meinst du, dann spielt er sich frei? Kann natürlich sein.
Ja, ich werde es so lange wiederholen, bis es widerlegt wurde. Und jetzt überleg mal, es tritt tatsächlich ein. Dann weiß ich nicht.
Dann schaue ich aber Blätzo.
Dann schaust du Sau Blätzo.
Ja.
Aber es wäre schon gar nicht so Blätzo für die Bucks dann, gell?
Ja, absolut. Und dann lass uns mal die beiden. Oder ja, eigentlich gibt es ja drei Ost-Teams, über die wir jetzt noch sprechen müssen. Wer ist denn aus deiner Sicht das Team, was am ehesten die Bucks da gefährden könnte? Und wie gesagt, die Sixers klammern wir jetzt aus, weil die waren ja letzte Woche schon dran.
Also, was ich in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen habe, oder generell, dass die Heat ihnen auf jeden Fall Probleme bereiten mit ihrer Defense. Einfach Adebayo macht es gegen Giannis ganz gut. Schon im 1 gegen 1 durch seine, weil er sich relativ gut bewegt, da irgendwie mit Giannis relativ gut mithalten kann. Nicht Kawhi-mäßig, aber geht in die Richtung. Die Defense als Gesamtkonstrukt halt extrem aggressiv und extrem nervig, was vielleicht den Bucks dann auch so ein bisschen, also ihn so ein bisschen in den Rhythmus genommen hat, auch in den direkten Duellen. Bei den Heat bin ich dann halt, da ist halt offensiv auch schwierig. Also wenn wir dann ganz, also Jimmy Butler als jetzt eigentlich so der Go-To-Guy mittlerweile, also nimmt nur noch 2 Dreier gut pro Spiel, trifft aber auch nur 24,8%, da lacht selbst Kyle Kuzma. dafür zieht er 9,1 Freiwürfe pro Spiel, sind fast doppelt so viel wie vergangene Saison, 37,7% seiner Punkte durch Freiwürfe. Das ist, also er hat da schon so seine Nische gefunden, ist halt die Frage, wie es in den Playoffs dann funktioniert, ob das halt immer noch so gepfiffen wird oder ob vielleicht das ein oder andere Mal dann doch laufen gelassen wird, wie gut er an die Linie kann. Andererseits, in Philly hat er ja gezeigt, wie gut er als Playmaker funktioniert und halt auch in den Playoffs, dass er da auch nochmal, also er war eigentlich so ein bisschen in der Raptors-Serie eigentlich deren bester Spieler oder deren verlässlichster Spieler zumindest.
Ja.
Und dann, ja, bist du bei den Heat, stellt sich bei mir dann schon so ein bisschen die Frage, wer kreiert wirklich, also Dragic ja von der Bank, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt mittlerweile, einfach weil man ihn vielleicht auch ein bisschen schon zu sehr, oder ich ihn vielleicht auch ein bisschen zu sehr immer Richtung absteigender Ast sehe, das stimmt vielleicht auch gar nicht, aber...
Ja, diese Saison war
ja,
super
von Dragic. Genau, also er in seiner Rolle gut, aber dass ich ihn das in Anführungszeichen zu alt ansehe, um noch eine größere Rolle dann einzunehmen, vielleicht in der Bucks-Serie. Und ja, dann irgendwie Hero, Robinson, tendenziell eher die Shooter, Kendrick Nunn, weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt derjenige ist, der die Bucks-Defense auseinander nimmt, weil du hast ja schon gesagt, dass die Bucks-Defense auch durchaus solide daherkommt. Von daher würde ich die Heat, ich glaube, die Heat wären es wahnsinnig unangenehm. Ich glaube es aber nicht. Und dann sind wir wieder bei diesem Raptors-Punkt. Wie sehen wir die Raptors? Weißt du? Ich bin zum Beispiel, als du vorher gesagt hast, ja, und dann haben wir die Raptors, gegen die sie ja letztes Jahr rausgeflogen sind. Und das wird auch wieder schwierig. Da bin ich kurz zusammengezuckt, weil ich mir gedacht habe, ja, schon. Die Raptors sind richtig gut, aber ihnen fehlt halt Kawhi. Also,
wer ist das? Wer ist Kawhi? So
ja, nee, aber also, weil in der Serie war es ja schon entscheidend, dass Kawhi wirklich auch dann der beste Spieler der Serie war, dann am Ende.
Ja.
Und ich sehe Siakam jetzt nicht so an, dass er am Ende in der Serie gegen die Bucks besser ist über 7 Spiele als Giannis, was ich glaube schon wichtig sein sollte. Und ich bin halt sehr gespannt, inwieweit Kawhis Fehlen in der Defense dann Giannis auch ein bisschen öffnet. Also als Team kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Raptors ihnen weiterhin Probleme bereiten werden, aber es fehlt halt dann doch so eine Nuance. Und sollte Siakam mehr defensiv übernehmen müssen, bin ich gespannt, wie seine Offense aussieht, weil Er ist ja während der Saison den umgekehrten Weg so ein bisschen gegangen, mehr offensive Last, dafür ein bisschen weniger defensiv. Sollte es dann gegen Giannis umgekehrt gehen, weiß ich nicht, wie sich dann, aber das ist auch, ich meine, das ist auch Spekulation, das ist genau, müsste man auch sehen, aber deswegen zögere ich bei den Raptors ein bisschen und bin dann per Default vielleicht bei den Celtics, auch wenn ich es jetzt nicht richtig sehe, sagen wir es mal so.
Das ist, so geht's auch, ja.
Also keiner. Nee, ich weiß nicht.
Ja, also ich meine, das wäre von vollkommen fair als Prediction, um ehrlich zu sein, weil zahlenmäßig müssen es die Bucks sein und muss eigentlich auch klar sein. Und da müssten sie eigentlich klar in die Finals kommen. Aber ja, irgendwie, ich sehe bei allen drei Teams, ja, wobei bei den Heat tue ich mich eigentlich am schwersten, weil, also witzigerweise haben sie ja die 6. beste Offense gehabt und nur das 12. beste Defensiv-Rating und trotzdem mache ich mir eigentlich um die Offense mehr Sorgen als um die Defense. Aus dem Grund, sie hatten die beste Dreierquote überhaupt in dieser Saison, was nicht ganz wenig damit zusammenhing, dass Duncan Robinson nie daneben geworfen hat, gefühlt, und es dadurch einfach überhaupt nicht ins Gewicht fiel, dass Butler nichts mehr treffen kann, also keinen Dreier mehr treffen kann und dass Bam Adebayo auch keine Dreier nimmt.
Aber weißt du, das ist halt ganz kurz, das heißt, das Problem natürlich, dass Jimmy Butler in seinem Hotelzimmer bei seinen Workouts, er kann halt werfen, kann er halt nicht üben, weil es zu klein.
Stimmt, er kann nur dribbeln. Er kann
nur dribbeln und hardcore pumpen, das geht halt.
Ja, das ist wichtig. Und dann verpfeift er sich selbst für mehr gute Publicity. Ja. Also, ja, irgendwie, ich sehe das nicht, dass Duncan Robinson in den Playoffs 8,5 Dreier trifft zu 45%. Also, natürlich wird er da auch einen wichtigen Spacing-Faktor haben, aber ein Kyle Korver, ein J.J. Redick, die haben über die Jahre in den allerseltensten Fällen in den Playoffs ihre Saisonleistung bestätigt oder sogar noch steigern können. Und ich glaube, also es ist ja auch erst seine zweite Saison, es ist halt einfach, glaube ich, wesentlich schwieriger, gegen eine sortierte Defense zu spielen, wo du halt sowieso weit oben auf dem Scouting-Bogen irgendwie erscheinst und dann Teams aktiv versuchen, dich aus dem Spiel zu nehmen. Also die auch vor allem richtig dafür planen können. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Heat auch in den Playoffs das beste Shooting-Team der Liga sein können. Also eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen auch diese Geschichte mit den Freiwürfen von Butler. Natürlich ist das erstmal ziemlich geil und also er zieht die ja auch auf eine unfassbar kreative Art und Weise. Also das ist ja Chris Paul-esque eigentlich, wie er das macht und funktioniert wunderbar. Ich habe an Butler als Spieler in den Playoffs eigentlich keine Zweifel, weil er hat oft genug gezeigt, dass er da auch gut klarkommt, aber ob so eine Freiwurfrate da immer noch drin ist und ob das dann nicht doch ein bisschen mehr ins Gewicht fällt, dass er halt aus dem Feld irgendwie nicht besonders gut war diese Saison, da habe ich halt irgendwie so meine Zweifel. Und ja, da sehe ich halt auch ein bisschen die Probleme, wenn du halt im Sinne von Two-Way-Play, wenn du halt Iguodala reinschmeißt, dann fehlt dir ein Shooter. Crowder kannst du reinschmeißen. Der wirft zwar gerne, aber nicht unbedingt immer gut, auch wenn er diese Saison seine Dreier gut getroffen hat. Und ja, irgendwie ist das so ein Konstrukt, dem ich einfach noch nicht zu 100% traue. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dass ich irgendwie die Heat einfach ein bisschen unterschätze. Ja, also
ist bei mir ähnlich.
Irgendwie sehen die alle Leute positiver als ich. Was dann vielleicht auch irgendwas bedeutet. Aber vielleicht habe ich auch am Ende recht, also wer weiß.
Du bist einfach schlauer als alle anderen.
Ja. Wahrscheinlich, ich bezweifle es. Aber bei den Raptors ist es auch irgendwie so, ja, für mich ist es halt eigentlich abgesehen von Philly schon das Team, das irgendwie defensiv so ziemlich die meisten Lösungen haben sollte. Also auch, klar, man hat nicht diesen Kawhi-Faktor, aber es gibt auch dafür einen, der letzte Saison nicht dabei war und diese Saison auch All-Defense-Team-Niveau verteidigt hat, OG Anunoby.
Guter Punkt, ja.
Der, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist. Du hast einen Rondae Hollis-Jefferson wird jetzt nicht 40 Minuten gegen Giannis verteidigen, aber den kannst du schon auch mal reinwerfen, um einfach irgendwie so ein bisschen fliegende Arme und Beine, Gliedmaßen reinzuwerfen, die halt irgendwie nerven.
Chris Boucher.
Und was halt bei den, ja, Chris Boucher, gut, mal gucken, ne? Also ich mag den, aber
ein bisschen Länge.
Also wie viel er dann wirklich spielen kann, aber was ich halt bei den Raptors so krass finde, eigentlich den ganzen Kader durch, hast du keine schlechten Verteidiger. Also du hast nicht wirklich Spieler, die jetzt ein gegnerisches Team so richtig attackieren kann. So jemand wie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist schon Norman Powell oder so, ist dann nominell einer der schlechteren Verteidiger, die sie haben, ist aber kein schlechter Verteidiger, sondern halt einfach nur ein durchschnittlicher Verteidiger. Und die meisten sind halt eher deutlich besser. Ja. Und das, also das gibt halt auch irgendwie Nick Nurse krass viele Möglichkeiten, da jeweils gegnerischen Teams Stärken zu nehmen. Also auch auf den großen Positionen können sie ja, wenn sie vollständig sind, komplett unterschiedlich spielen. Ob du da halt auf die etwas langsamere Tänzerbrillanz und Länge von Gasol setzt oder halt mehr auf einen der etwas schnelleren, athletischeren Center noch, so hast du halt Möglichkeiten. Also Ibaka läuft da ja auch noch rum, der auch eine überragende Saison gespielt hat. Defensiv halte ich eigentlich, ja, die Raptors schon in der Hinsicht so für das beste Team im Osten sogar.
Zumal Nurse
also ist abgesehen von Milwaukee.
Also
Nurse ist auch so ziemlich der Beste darin, das zu nutzen, genau. Aber ja, offensiv, ne? Das ist halt, da habe ich halt eher meine Zweifel dran. Das ist halt der Faktor Siakam, von dem ich natürlich, so wie jeder andere, auch eine sehr hohe Meinung habe, bei dem ich aber das einfach noch nicht so richtig sehe, dass er sich in den Playoffs gegen sortierte Defense 20 effektive Würfe pro Spiel erarbeiten kann, was halt wichtig wäre, so quasi als klassischer Go-To-Guy. Und also sie haben, wie auch letztes Jahr schon, den Luxus, dass sie einige Leute haben, die sich Würfe erarbeiten können und auch gut da drin sind. Also Lowry ist dafür eine super Option, war, finde ich, auch diese Saison offensiv wirklich gut unterwegs. Van Vliet hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, aber es ist halt keiner jetzt von diesem krassen Status noch dabei. Und das macht dann einfach schon einen Unterschied. Und da ist es dann, ja, weiß ich nicht. Ich sehe die Raptors irgendwie trotzdem eigentlich, glaube ich, als das zweitbeste Team im Osten an. Also auch noch ein bisschen stärker als Boston. Mhm. Aber ihr Ceiling ist vielleicht nicht ganz so hoch.
Sie haben, der Floor ist relativ hoch, das stimmt. Wo ich übrigens defensiv noch gespannt bin, ist, dank an dieser Stelle auch wieder an Zach Lowe, der, über den ich erfahren habe, dass, also, die 13,6% der gegnerischen Würfe sind Corner Threes bei den Raptors. Also lassen quasi zu. Und das ist ja schon, also es gibt zwar die besten Defenses, lassen zwar auch viele Dreier zu, aber die sind dann meistens halt oben von der Birne. Und da bin ich mal gespannt. Also wir haben ja gerade schon Nick Nurse angesprochen, inwieweit Nick Nurse das dann in den Playoffs bewusst hinbiegt, was er vielleicht auch jetzt bewusst teilweise gelassen hat, ich weiß es nicht. Aber inwieweit die Bucks es dann eben halt auch besser nutzen können, auf eine Serie gesehen, dass es vielleicht diese Tendenz gibt.
Ja, ist ja andersrum dann auch genauso, ja, ne? Also ich glaube, die Bucks erlauben sogar mehr Dreier als alle, genau, anderen Teams.
Aber eben halt nicht aus der Ecke. Also ich glaube, das war so ein bisschen der entscheidende Punkt, so ein bisschen. Aber ja, mal sehen. Also das ist nur so ein Randaspekt.
Wenn sie am Ende der Shotclock und trotzdem verteidigt sind, dann sind es trotzdem keine guten Würfe. Halt, ne? Also genau. Ich glaube, das ist etwas, was sie ziemlich oft geschafft haben.
Das ist halt der Punkt beim Raptors, einfach durch die Länge und die guten Verteidiger und die Bewegung in der Defense ist es dann halt irgendwie, hast du zwar aus der Ecke geworfen, aber geil war es halt nicht. So.
Also ja. Von daher, nee. Und ich glaube, also was bei ihnen halt irgendwie auch noch so eine krasse Stärke ist, man muss einfach unfassbar hart gegen sie arbeiten, ja, glaube ich. Also das ist irgendwie etwas, also so ein Faktor, den sie einfach auch noch mitbringen. Und sie haben natürlich auch einfach das Standing. Sie haben den Titel geholt. Ja. Also ich finde, das ist schon auch, das konnte man ihnen in dieser Saison auch anmerken. Also in einigen engen Spielen oder bei irgendwelchen Comebacks, wo man das Gefühl hatte, so ein normales Team packt das jetzt vielleicht nicht mehr, aber sie haben halt irgendwie dieses Selbstverständnis und dann passt das schon.
Und ich finde das mega geil.
War ja auch gefühlt egal, wer ausfällt.
Eben. Ja. Genau. Und ich finde das mega geil, dass halt dieses Team, bei dem man eigentlich vorher gedacht hat, so okay, Kawhi weg, auch Danny Green weg, ja gut, es ist jetzt halt irgendwie so, sind es Champion, aber es ist jetzt nicht so die geile Ehrenrunde, wie du normalerweise hast nach deiner Championship, aber sie spielen es halt jetzt genau diese Ehrenrunde. Also sie sind halt, wie es immer so schön heißt, sie sind halt ein richtiger Champion dieses Jahr. Und es kommt für mich persönlich, kommt es ein bisschen überraschend, dass sie wirklich so gut sind. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie komplett absaufen quasi, aber ich finde es trotzdem cool zu sehen halt, dass sie dieses, also was sie halt, wie man immer so schön sagt, aus dem Kollektiv rausholen. Das ist cool. Also es ist cool zu sehen.
Ja, irgendwie. Absolut.
Und, je mehr sie da rausholen, desto cooler finde ich es am Ende irgendwie.
Ja, das war einfach eine richtige Titelverteidigung, ja, und sie haben durchaus eine Chance, in die Finals zu kommen. Also ich finde das überhaupt nicht, ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Ich habe sie nicht als Favorit darauf, aber es ist möglich. Ist möglich, genau. Und das hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, also auf keinen Fall.
Wie schätzt du denn deine Celtics so ein?
Auch ein Team, für das, wenn es ganz glücklich läuft, es für die Finals reichen könnte. Aber eins, bei dem ich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zweifel habe, was schon auch relativ viel damit zusammenhängt, dass Walker einfach ein bisschen fraglich ist für mich. Und auch Also letztendlich ist ja die Hoffnung, wenn man denkt, die Celtics kommen in die Finals, dass Tatum der beste Spieler in der Serie sein kann. Und also er hatte eine Phase im Februar, wo das so aussah, jupp, es kommt. Da hatte aber auch ein relativ, also es hatte einen sehr großen Anteil, dass er halt unmögliche Würfe, gerade so Pull-up-Dreier einfach, dass er alles getroffen hat und dass er da halt, ich will jetzt nicht sagen, das war einfach nur ein Hotstreak, weil das würde so ein bisschen darauf, also das würde es etwas verschweigen, dass er sich auch spielerisch ja wirklich weiterentwickelt hat, eine bessere Wurfauswahl an den Tag gelegt hat, sich intelligenter bewegt hat, intelligenter in die Freiwurflinie gegangen ist und sowas. Also es war überhaupt nicht nur ein Hotstreak, aber ich glaube schon, dass das zumindest teilweise eine Form von heiß sein war, die sich jetzt vielleicht nicht so krass replizieren lässt, weil, oder also zumindest nicht komplett die ganze Zeit halten lässt, weil dann wäre er jetzt so. Es kann natürlich sein, dass er sich jetzt im Laufe der Saison zum besten Pull-Up-Shooter der Liga entwickelt hat, aber ich würde bei einem 22-Jährigen, der das halt letztendlich über einen Monat in der Form gezeigt hat, würde ich jetzt noch nicht drauf bauen, dass er jetzt in die Playoffs geht und innerhalb von, ja, ein paar Serien einfach alles plattwalzt und einer der fünf besten Spieler der Welt ist. Ich glaube nicht, dass er da schon ist. Vielleicht kommt er dahin, kann ich, also ich glaube, das Potenzial hat er. Aber ich fände es etwas überraschend, wenn wir halt diesen Februar-Tatum jetzt die ganze Zeit sehen würden, weil das ist halt einer, der irgendwie 30 Punkte pro Spiel macht und über 40% von der Dreierlinie wirft. Vieles davon, wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schwierige Würfe. Das ist, weiß nicht, da fällt es mir noch ein bisschen schwer, dran zu glauben.
Und du möchtest quasi nicht erwarten jetzt von ihm und davon ausgehen, genau, dass es,
ja. Und dann, also, ja, ich meine, über Stärken und Schwächen des Teams haben wir im Prinzip schon relativ viel geredet. Also es gibt halt das Thema mit den Bigs, wo ich halt Theis für sehr gut halte für das, wie sie spielen. Und halt gerade diese Art, dass sie im Prinzip, also wenn Smart statt Kemba drauf ist, dann haben sie eigentlich fünf Leute, die ungefähr ähnlich groß sind und die sich alle schnell bewegen können, die alle relativ stark sind, lange Arme haben und halt einfach ultra switchable sind, und das ist schon eine absolute Waffe. Aber es fällt halt auch ein bisschen ab. Also sie haben keine richtig tiefe Bank, finde ich. Also jetzt nicht wirklich mit wahnsinnig bewiesenen Spielern. Robert Williams ist so ein bisschen ein X-Faktor, der halt lange verletzt war, jetzt aber wieder dabei ist und der halt so einen Länge- und Athletik-Faktor noch reinbringt, aber von dem man jetzt, glaube ich, in den Playoffs auch noch keine Wunderdinge erwarten kann. Enes Kanter ist dann wieder ein ganz anderer Spieler. Es hat in dieser Saison überwiegend ganz gut funktioniert, aber mit dem kannst du halt natürlich diese komplett auf Switchen und Beweglichkeit ausgelegte Defense dann nicht mehr spielen. Mhm. Ja, weiß nicht. Also, ich, kurz gesagt, ich traue den Celtics schon einiges zu, aber ich würde sie eigentlich, ich glaube, Conference Finals wären ein Erfolg. Also dafür müssten sie an Toronto vorbei und da tue ich mich schwer. Das ist für mich, glaube ich, ein bisschen eine Münzwurfserie.
Ich bin bei den Celtics eben halt auch, du hast ja die Länge angesprochen, auf dem Flügel, auch gerade jetzt mit Bezug auf Tatum und so, und diese Switchability ist ja auch so ein bisschen so diese Art, wie wir es eigentlich auch bei den Clippers gesagt haben, so diese Rim Protection durch kollektive Defense quasi auch so im rund um die Dreierlinie. Und ja, es ist halt, wird spannend, glaube ich, auch gegen die Bucks dann, inwieweit das funktioniert. Tatum, was ich interessant finde, oder der Gedanke, den ich zu Tatum hatte, ist, also klar kannst du das nicht erwarten, dass das alles immer so perfekt läuft, wie es im Februar lief. Und wenn wir jetzt mal letztes Jahr hat ja im Endeffekt gar nichts funktioniert. Letztes Jahr war es irgendwie auch so ein fundamentaleres Problem, hatte ich so den Eindruck. Aber was ich bei Tatum halt ganz interessant fand in seiner ersten Saison, dass er als Rookie in die Playoffs ging, klar, da waren die Erwartungen jetzt ein bisschen geringer, aber trotzdem hat ihn jetzt so dieses, die Angst des Rookies oder jungen Spieler vor der Herausforderung vor der großen Bühne war ihm jetzt nicht so anzumerken, fand ich, in seiner ersten Saison.
Nö, überhaupt nicht.
Und das gibt mir jetzt so ein bisschen Hoffnung, in Anführungszeichen, wenn ich es jetzt mit den Celtics halten würde, dass da diese Entwicklung, die wir jetzt in dieser Saison gesehen haben, dass sie durchaus sich, also dass sie sich cool auf die Playoffs übertragen könnte. Also es muss, wie gesagt, diese Hotstreak war natürlich was Spezielles, aber zumindest, also ich meine, trotzdem lief diese Hotstreak ja auf einer Basis ab, wie du auch gesagt hast, einfach eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Und ich traue ihm da schon zu, da eine große Rolle zu spielen. Ich meine, ja, was wir über die Raptors sind halt einfach sackschlau. Das ist, glaube ich, einfach unangenehm, gegen die zu spielen, ob es dann wirklich reicht. Ich würde es auch, ich bin auch bei Hayward, bin ich gespannt. Es war halt diese Kack-Handverletzung, die er hatte, die ihn jetzt wieder rausgetrieben hat, eigentlich nachdem er ja richtig gut angefangen hatte. Und wie das, er hat jetzt halt auch den Vorteil, den viele Langzeitverletzte haben, dass alle so eine komische Pause hatten. Ich bin halt gespannt, also ja. Ja, vielleicht hilft es den Celtics im Verbund sozusagen, dass Hayward im Endeffekt jetzt ja irgendwo nicht auf demselben Level ist wie alle, aber dass die anderen von oben so ein bisschen runtergekommen sind sozusagen nach der Pause. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass da vielleicht seine Rolle auch nochmal und sein Impact am Ende vielleicht noch ein bisschen höher sein kann, als es vielleicht in einer normalen Saison gewesen wäre nach der Verletzung und nach letztem Jahr und so. Aber ja, Celtics sind, ich kann die Celtics irgendwie ganz schwer einschätzen, weil es halt irgendwie auch so, weil es auch ein spezielles Setup ist. Also mit Kemba als extrem kleinem Point Guard, dann eben, wie du sagst, halt keine klassischen Bigs und dann aber diese ganze Länge außenrum.
Ja, und also gerade bei Hayward ist es übrigens an einem Punkt, über die Zeit, die er jetzt in Boston ist, habe ich gelernt, dass ich absolut nie irgendwas erwarten sollte, weil es irgendwie dann doch anders kommt und deswegen. Aber was man noch sagen kann, zumindest die drei Spiele, die er im März gemacht hat, waren super. Ja. Also vielleicht geht's ja jetzt dann wieder in die Richtung. Es ist irgendwie so eine verhexte Zeit von ihm bisher. Also wie du schon gesagt hast, auch mit diesem, es fängt überragend an, spielt eigentlich wieder wie ein All-Star, dann Hand und von daher, ich kann das nicht einschätzen. Ich hoffe einfach, dass er einigermaßen gesund ist. Was ich jetzt erfahren habe, er erwartet sein viertes Kind wäre das so ungefähr zum Zeitpunkt der Conference Finals und würde sich das dann wohl auch überlegen, ob er den Schröder macht und abdampfte. Aber mal gucken. Also es ist absolut nicht verbrieft, dass sie so weit kommen.
Stimmt. Wer weiß. Vielleicht
befassen wir uns dann damit, wenn es soweit sein sollte.
Jetzt sollten wir uns noch ganz kurz mit den Nuggets und Jazz eigentlich befassen, ne?
Ja. Die Jazz finde ich irgendwie interessanter. Aber auch deprimierender.
die Gobert-Mitchell-Problematik haben wir schon ausführlich angesprochen. Jetzt heute kurz, letzte Woche auch mal und auch über den Sommer. Bogdanović auch gesagt, eigentlich ja, einer ihrer wichtigsten Scorer, einfach weil er scoren kann, ohne permanent den Ball zu fordern und auch den Ball in der Hand zu haben. Bleibt Mike Conley wieder, oder?
Ja, irgendwie hängt es dann doch wieder relativ viel daran, was er dann noch mit einbringen kann. Auch wie sie die, also Bogdanović ist jetzt kein Lockdown-Defender oder so, aber wie sie diese so eine gewisse Länge und gleichzeitig Ranginess auf der 4 irgendwie reproduzieren, wird ja auch nicht, also ist ja auch irgendwie relativ schwer zu sagen. Da läuft dann irgendwie ein Jeff Green rum, der an guten Tagen das natürlich hinbekommt und an schlechten Tagen das Gegenteil ist. Und oder wie viel mehr dann wie noch Spielanteile an Royce O'Neal gehen und so. Ja. Also für mich ist das irgendwie, ich habe die Jazz die ganze Saison über schon als absolut gefährliches Team gesehen. Also, dass wenn sie irgendwann zusammenfinden, dann könnte da doch noch was gehen, auch nach oben. Und mittlerweile fehlt mir die Fantasie dafür. Also einfach, weil es diesen Bogdanović-Faktor gibt, weil, ja, ich glaube halt einfach diese Kombination, die sie haben, wird am Ende wieder nicht so richtig dafür reichen, dass sie genug Offense produzieren können gegen Teams, die richtig gut verteidigen können. Das Problem habe ich irgendwie immer wieder, wenn ich da auf sie stoße, weil Donovan Mitchell ist ein sehr guter Spieler, aber in der Form, dass er sich jetzt in den Playoffs permanent gegen gute Teams saubere Würfe erarbeiten kann, sehe ich ihn halt irgendwie noch nicht. Da müsste halt mehr von Conley kommen. Das ist ähnlich wie mit Hayward, tue ich mich auch schwer, das einzuschätzen und deswegen im Zweifel dann eher gegen die Jazz. Vielleicht überraschen sie mich.
Bei Mitchell finde ich so krass, ich hatte das wirklich, es ist total mir vorbeigegangen, dass er wirklich erst mit 16 sich auf Basketball konzentriert hat. Ja. Und damit ist es halt echt noch ziemlich viel Learning by Doing eigentlich.
Ja, vor allem, er war ja nicht mal am College, der also so stark offensiv im Fokus, wie er das bei den Jazz dann sofort als Rookie schon war. Das ist, also dass er dann überhaupt so schnell so eingeschlagen ist, ist ja nach wie vor absolut beeindruckend. Das muss man ihm ja auch auf jeden Fall lassen.
Von daher, ich meine, wer weiß, wohin die Entwicklung noch geht. Aber es ist natürlich, dass das relativiert dann auch viele Kritikpunkte gerade mit Blick auf, ja, Playmaking oder Court Vision oder wie setzt du deine Mitspieler ein, einfach weil das vielleicht auch irgendwas ist, was mit der Zeit vielleicht oder was vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Aber ja, ich sehe es schon ähnlich bei den Jazz, dass einfach ja mit Bogdanović ja jemand fehlt, wobei die Dynamik war ja nicht optimal. Sie hatten zwar mal diese gute Phase, aber da war es dann auch irgendwie, da war Conley dann eine Zeit verletzt. Vielleicht entwickelt sich ohne Bogdanović nicht, dass es jetzt besser ist, aber nochmal eine andere Dynamik. Aber also das Scoring-Problem bleibt natürlich. Conley fand ich ganz interessant, habe ich auch gehört. Das war auch mal so ein anderer Input. Gobert zeigt da gerne in die Luft, dass er gerne Lob hätte. War Conley halt auch nicht gewohnt, zum Beispiel. Also klar geht es oft Gobert und Mitchell, aber ich meine, Marc Gasol und auch Sibo musst du selten über Ringniveau anspielen, ne?
Das stimmt. Das ist also viel unterschiedlicher können so Haupt-Pick-and-Roll-Partner natürlich nicht sein. Als Rüdiger, der offensiv eigentlich halt Blocks stellt wie kein Zweiter in der Liga und sie dann reindrückt wie kein Zweiter in der Liga. Und einem Gasol, der im Zweifel den Ball dir sofort wieder zurückgeht. Oder einem Sibo, der halt irgendwie aus der Mitteldistanz dann wirft und dabei nicht mal auf eine Zeitung springt. Ja. Also das ist natürlich wirklich eine komplett andere Situation. Und deswegen kann man schon auch die Hoffnung haben, dass Conley jetzt deutlich besser aussieht. Also er hat ja auch selber gesagt, dass es sich jetzt so anfühlt, als hätte er halt schon eine Saison mit dem Team drin und dass er jetzt irgendwie die Systeme und die Signale kennt, was glaube ich, also das Jazz-System gilt ja auch als ein bisschen komplexer als die meisten anderen. Von daher, ich glaube, die Hoffnung, dass Conley jetzt besser aussieht, ist schon berechtigt. Bei mir ist halt eher so das Thema, dass ich dann auch mit einem besseren Conley nicht so richtig sehe, wie sie jetzt dann gegen die richtig starken Teams gewinnen können. Und also, ich würde mal sagen, sie gehören trotzdem halt in dieses Cluster 3-7 im Westen. Da kann jedes Team, glaube ich, im richtigen Duell wahrscheinlich eine Serie gewinnen. Nur halt nicht das Team, was auf 7 landet, weil es gegen die Clippers spielen muss. Das wird halt keine Serie gewinnen, aber kann halt auch in der ersten Runde rausgehen. Das ist halt irgendwie schwer zu sagen. Für die Jazz ist ja fast interessanter, wie sie sich dabei vertragen, weil es dann ja in der Offseason ein paar Entscheidungen anstehen und potenziell neue Verträge anstehen und solche Geschichten. Dafür ist es natürlich einigermaßen wichtig, ob sie sich jetzt vertragen können.
Ich meine, sie haben immer einen geilen Pool, an dem sie abhängen können, so sie denn dürfen.
Das ist immerhin schon mal sehr gut. Also
ich glaube schon, dass so eine Bubble vielleicht auch mal dazu da, also das kann schon helfen, dass man sich da jetzt einfach mal ausspricht und dann vielleicht auch merkt, eigentlich ist der andere gar nicht so blöd, so wie doch, wie denkt top, aber ja, von daher.
Oder erst recht.
Das kann natürlich auch passieren.
Wenn er die Xbox nicht teilen möchte.
Oh ja. Oder die Controller zu hoch hängt.
Das wär bei der Kombination Gobert mit Schön ganz gut, ja.
Schauen wir mal. Bleiben die Nuggets? Die Nuggets, es ist halt so ein bisschen die Frage, wer sind die Nuggets? Haben wir sie ein bisschen die letzten Jahre zu hoch eingeschätzt? Ist ihr Ceiling niedriger, als wir dachten? Nikola Jokic ist auf jeden Fall schlanker, als wir dachten. Keine Ahnung.
So kann man das auch ausdrücken.
Es ist faszinierend. Also jetzt kein blöder Witz. Also ich finde es wirklich faszinierend, wie viel er abgenommen hat in dieser Zeit jetzt.
Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich das gut finde oder schlecht. Ich hatte mich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass er halt so diese, naja, quasi der Huggy-Bär der NBA war.
Big Honey, his groundness.
Ja. Das ist er jetzt näher nicht mehr. Wahrscheinlich springt er, hat er jetzt irgendwie, kann aus dem Stand 1,50 Meter hoch springen und rennt wie eine Gazelle, ist schneller als Ben Simmons. Der wird jetzt so der nächste Chase-Down-Block, das nächste Chase-Down-Block-Monster der Liga neben Giannis.
Ja, es wird halt schon geil, also klar war sein Spiel halt mega geil und es hat irgendwie Spaß gemacht, zuzuschauen. Also wenn da so ein bisschen mehr Dynamik ist und dazu halt dieser IQ kommt, das könnte schon auch mal eine coole Kombination geben, finde ich.
Ja, ich meine, die Hoffnung wäre, dass es ihnen vor allem defensiv ein bisschen hilft, ne? Also offensiv, natürlich hat das schon einen Faktor ausgemacht, dass er im Post Leute halt einfach vor sich herschieben konnte, weil er so, sagen wir mal, schwere Knochen hatte, aber die hat er jetzt ja auch immer noch. Der ist ja jetzt, dadurch, dass er abgenommen hat, ist er jetzt nicht auf einmal ein Porzingis, sondern ist ja immer noch eine Kante. Deswegen glaube ich eigentlich, dass sein Offensivspiel nicht leiden wird. Die Hoffnung wäre ja wirklich, dass er defensiv einfach ein bisschen mobiler noch wird, glaube ich.
Ja, absolut. Aber vielleicht lässt er sie offensiv ja auch stehen. Weißt du? Schneller erster Schritt, ist er vorbei.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie wird er jetzt vielleicht eine Kombination aus dem alten Avidas Sabonis und Anthony Davis.
So ungefähr, ja.
zwei Spieler, die quasi sowieso schon sehr nah beieinander sind, sozusagen.
Ja, genau, absolut. Ja, aber nee, stimmt schon. Defensiv, klar, ist natürlich einfach so ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Beweglichkeit und dass er da irgendwie noch ein bisschen, was den Nuggets definitiv helfen würde. Aber ich denke, im Endeffekt hängt ja das Ceiling der Nuggets einerseits schon an Jokic, andererseits ist aber er derjenige, der in der Saison nach den Anlaufschwierigkeiten am ehesten auch ja seinem Ceiling nahe gekommen ist. Also ist halt dann die Frage, Murray und vielleicht auch Gary Harris, also offensiv
vor allem. Es wäre ganz nett, wenn Gary Harris mal irgendwann wieder seinen Wurf wiederfinden würde, weil dann wäre er wieder ein sehr guter Two-Way-Player. Ja. Das ist er jetzt leider halt einfach nicht
defensiv
mehr.
Defensiv immer noch, aber halt offensiv. Ne?
Genau. Und das muss halt irgendwie einfach wiederkommen. Und dann, ich meine, der interessanteste Spieler bei Denver, abgesehen von Jokic, ist natürlich sowieso Michael Porter.
Ja.
Aber ob Mike Malone ihn dann spielen lässt oder nicht, ist fast genauso interessant wie Michael Porter an sich. Und deswegen ist es da halt auch im Vorfeld irgendwie relativ schwer, sich da was auszumalen. Ja. Aber ich glaube halt grundsätzlich, damit die Nuggets quasi ein Contender auf der Höhe von den LA-Teams zum Beispiel sein können, bräuchten sie eigentlich jemanden wie Porter als klaren, wichtigen Teil der Rotation, der halt auch schon ein bisschen mehr, glaube ich, gespielt hat und halt einfach sich dann in den Playoffs, keine Ahnung, seine 10, 15 Würfe pro Spiel auch erarbeiten kann und halt einfach nicht, also Murray ist halt letztendlich zu klein, um sich auf dem Flügel permanent gute Würfe zu erarbeiten oder was heißt gute Würfe, aber zumindest okay Abschlüsse zu erarbeiten, und da brauchst du, glaube ich, dann jemanden wie mit so einer Länge wie Porter, der das so ein bisschen nebenher liefern kann, weil Jokic, glaube ich, nicht der Typ ist, der jetzt irgendwann mal 25 Würfe pro Spiel nimmt, sondern halt immer eher das Naturell haben wird. Er will ein bisschen mehr Facilitator sein, weil das ja auch seine größte Stärke ist. Also, warum nicht?
Da ist halt ganz interessant bei den Nuggets. Also, ich meine, einerseits haben sie auch so ein bisschen eigentlich Zeit, die sie Michael Porter geben können, dass er sich da vielleicht in diese Rolle reinspielen kann, weil halt ja der Kern immer noch relativ jung ist. Aber du hast halt immer noch die Millsap-Frage dazu, der sehr gut zu Jokic passt, der A, nicht jünger wird, B, dessen Vertrag ausläuft, glaube ich. Und
also beziehungsweise ist, glaube ich,
eine Option.
Ach nee, Quatsch, er hatte die Option für dieses Jahr gezogen. Das heißt, er ist jetzt dann
Free Agent. Genau.
Und Jeremy Grant ja auch, wenn ich es richtig
mache. Genau, und der will auch Free Agent werden, hat er gesagt, glaube ich, oder? Oder der hätte eine Option gehabt und hat sie nicht gezogen. Irgendwie so. Also auf jeden Fall tut sich da halt was. Und gerade so die, also ich meine, Millsap geht zwar immer so ein bisschen unter, aber ist ja schon ein entscheidender Teil, weshalb die Geschichte funktioniert.
Man könnte diese Saison argumentieren, dass er der zweitwichtigste Spieler der Nuggets war, nach Jokic. Also einfach, weil er defensiv perfekt neben Jokic passt und da einfach eine Bank ist. Unfassbar konstant.
Und dann, ja klar, ist halt die Frage, bleibt er? Und wie lange kann er dieses Niveau halten? Und dann vielleicht, ja, oder wie schnell findest du dann vielleicht auch einen Ersatz, dass du dann immer noch, sobald Porter dann soweit ist, immer noch dieses Fenster hast, beziehungsweise dann nicht auf einmal dann auf der 4 dieses Loch hast oder ein Loch hast?
Ja.
Defensiv zumindest. Das heißt, du traust den Nuggets auch nicht zwingend zu, da irgendwo plötzlich in den Conference Finals zu stehen. Eins der LA-Teams
auszuhören. Nee, weil dafür müssten sie halt eins der beiden LA-Teams schlagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt's im Westen kein Team, was. Also, wenn die Seedings so bleiben ungefähr, wie sie jetzt sind, also vor allem so, dass sich die Lakers und Clippers halt aus dem Weg gehen, dann kommen die beide in die Conference Finals. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Denke ich auch. Damit können wir endlich Hoteljobs vergeben, oder?
Ist gut, ich werde schon langsam heiser. Ne?
Wir müssen.
Ja.
Wir sind auch schon wieder, wie gesagt, kurz halten ist nicht gerade unsere Stärke, aber dann würde ich sagen, sprinten wir einfach durch. Du startest. Dein erster Hoteljob.
Concierge.
Ja.
Dion Waiters. Er weiß, wo es Stoff gibt.
Ja.
Und alles andere auch.
Ja.
Also für mich musste in dem Fall
absolut
sein.
Absolut. Würde ich auch nehmen. Ich habe mich für Marc Gasol entschieden, ein bisschen die seriösere Variante, verrichtet seinen Job seriös. Aber wenn es Späßchen sein soll, ist er auch sofort dabei. Wie wir diesen Sommer gesehen haben.
Ja. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte Gasol auch irgendwo reingepackt und jetzt finde ich ihn nicht auf meinem Mist. Das ist natürlich auch schlecht.
Na gut. Ja. Dann
darfst du mit dem nächsten weitermachen.
Machen wir mit dem nächsten weiter. Ich mache direkt mit dem Direktor weiter, ohne weitere Begründung, Joakim Noah,
Weil du ihn liebst. Gut, da habe ich seinen guten alten Freund LeBron. Er ist einerseits ein sehr guter Repräsentant, ja, also den man eigentlich für alles da engagieren kann. Und gleichzeitig ist er auch jemand, der absolut seine eigenen Interessen vertritt.
Das stimmt.
So ist, glaube ich, für so einen Posten, ja, nicht schlecht.
Denke ich auch. Ich habe LeBron als Sommelier. Ich glaube, wer
ja
seine Aktivitäten auf sozialen Kanälen verfolgt hat während der und auch sonst.
Da hatte ich auch kurz über ihn nachgedacht und kurz über Jimmy Butler nachgedacht und bin dann bei J.R. Smith gelandet, weil ich will am Ende auch einen guten Hennessy.
ja, das stimmt.
Damit ich am Ende wie Tupac Hennessy of Enemies rhymen kann und deswegen J.R. Smith.
Auf jeden Fall.
Da hat er dann wahrscheinlich eine höhere Usage als auf dem Feld.
Könnte gut sein, wobei wer weiß. Die Lakers sind noch ein kleines Mysterium. Weil du Jimmy Butler erwähnt hast, für mich Lifeguard. Weil keiner ist fitter als Jimmy.
Ja? Er ist zu sehr mit sich
keiner selbst beschäftigt. Keiner arbeitet härter. Nee, und ich meine, er hat auch kein Problem mit einer Nachtschicht. Das heißt, wenn du eine Poolparty hast morgens um 4, ist Jimmy schon da.
Ja, und das zieht dich raus. Das ist gut. Da habe ich Marcus Smart, weil das einfach wie jemand, also das ist, glaube ich, einfach jemand, der gibt sein Leben, um andere zu retten.
Vertrauenswürdig quasi.
Das ist, glaube ich, in dem Fall wichtig.
Okay. Wer ist dein Headchef?
Headchef habe ich Andre Iguodala, der also offensichtlich immer sehr gesund wirkt, sehr fit, also der auf jeden Fall auf sich Acht gibt und, glaube ich, weiß, was gut ist. Und trotzdem auch jemand ist, der wirkt, als wüsste er, wie man genießt. Mhm. Also unter anderem hat er über die letzten Jahre gezeigt, dass er sehr gut darin ist, noch ein bisschen Geld rauszuschlagen, im Zweifel für nicht so viel Arbeit, ja, so wie in dieser Saison, wo er ohne ein Spiel gemacht zu haben eine Vertragsverlängerung bekommen hat.
Kann nicht jeder.
Und seinen Willen irgendwie durchgesetzt hat. Der Part hat zwar mit dem Essen nicht mehr so viel zu tun, aber ich glaube, er genießt das Leben. Und das ist mir wichtig bei einem Headchef. Ja.
Sollte er tun. Letzte Woche hatte ich ja eher den lauten Headchef mit Chris Paul. Deswegen habe ich diese Woche die sanftere Variante genommen. Fred Van Vliet.
Ja, auch nicht schlecht.
Weil, also ich meine, wir haben letztes Jahr in den Playoffs gesehen, ist so unter Druck, wenn es mal irgendwie alles prasselt auf ihn ein, er bleibt trotzdem entspannt, verrichtet sein Werk grundsolide, aber weiß auch so hin und wieder was Besonderes einzustreuen. Und ich finde, das ist auch bei einem Headchef ist extrem wichtig, gerade in so einem großen Hotel, weißt du, wenn halt dann mal so volles Restaurant und weiß ich nicht, alles strömt auf dich ein, Fred Van Vliet macht, bleibt ruhig. Und irgendwie kann ich mir noch echt gut so als Chefkoch vorstellen. Ich weiß nicht, irgendwie so, das passt irgendwie für mich, das Bild.
Mit so einer
Mütze Chefmütze oben drauf, genau.
Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja.
Deswegen Steady Freddy.
Okay, womit machen wir weiter? Rezeption.
Giannis.
Brook Lopez.
Ah, du hast Giannis. Okay. Grinst breit, ist freundlich. Du fühlst dich, glaube ich, wenn Giannis dasteht, ich glaube, du fühlst dich direkt willkommen.
Ja. Ja, also im Prinzip ist das auch genau meine Argumentation für Brook Lopez. Der hat dazu noch eine lustige Stimme. Das ist auch
stimmt,
gut.
Stimmt.
Und wirkt immer ganz gut drauf.
Ja, ich habe seinen Bruder als Headwaiter.
Der aber den irren Blick, abgesehen von Bobby Portis, schlechthin in der Liga hat, ne? Das ist natürlich
auch gut. Ist das, aber Headwaiter kann ja auch mal ein bisschen mürrischer sein. Aber du siehst ihn natürlich überall, das heißt, weißt du, du musst nicht lang rumgucken. Und es ist halt auch ganz gut, weil er halt auf die Distanz perfekt ein Afternoon-Tea bestellen kann.
Das ist natürlich auch richtig,
ja. Und nicht zu vergessen, er ist, also keine Ahnung, wir sind ja jetzt hier in einem der krassesten Hotels in Disney World, im Schicksalsturm, und er achtet schon ein bisschen auf den Dresscode. Also wenn ihm, also Maskottchen, ne, wenn ihm das blöd kommt, dann ist auch mal schnell raus.
Das stimmt, ja.
Von daher finde ich, glaube ich, Robin Lopez würde es relativ gut machen.
Da habe ich George Hill, einfach weil ich mir gedacht habe, ich brauche da jemanden, der unfassbar solide ist, den nichts aus der Ruhe bringt, der auch irgendwie von ätzenden Gästen sich nicht nerven lässt und einfach irgendwie immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf hat, immer einfach abliefert. Ja. Ein guter Backup, das ist auch ein guter Headwaiter, glaube ich, deswegen. Ja, George Hill habe ich
da. Absolut. Wer ist dein Restaurantchef?
Kyle Lowry. Mhm. Eigentlich aus dem Grund, dass es jemand, der Anweisungen geben kann, der immer 100% gibt. Und ja, ich glaube, das war's.
Reicht schon.
Also ich finde, er hat so eine gewisse natürliche Autorität.
Ja, absolut.
Und einen dicken Pack.
Und dicken Pack, das stimmt. Ja, ich habe, meine Begründung ist auch nicht wahnsinnig lang. Ich habe Kawhi als King of Smalltalk. Ist, glaube ich, perfekt.
Ja.
Ja, begrüß gut. Dich und dann kannst du auch essen.
Den habe ich als Pagen tatsächlich. Weil seine Hände so groß sind, dass er 2 bis 5 Gepäckstücke einfach in jede Hand nehmen kann. Und das ist halt schon praktisch. Da muss er nicht mehr.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich nicht bedacht. Da habe ich Kyle Korver, weil Kyle Korver hat eine hervorragende Körperhaltung. Ne? Also, Und er manövriert dich und dein Gepäck, also auch durch die vollste Lobby. Ziel sicher dahin, wo es hin soll. Oder wo du hin willst.
Ja, ist auch nicht schlecht. Da bleibt nur noch der Portier. Ja. Rudy Gobert. Ja. Erstens, weil er gebaut ist wie ein Kleiderschrank. Und andererseits, weil man bei diesem Job fast immer Handschuhe trägt. Und das ist etwas, was er einfach noch lernen muss.
Ja, absolut. Krass auch. Ich glaube, das ist die erste Übereinstimmung überhaupt, die wir haben. Kann das sein?
Nice. Ja,
ich glaube, wir hatten noch keine. Auf jeden Fall, hier ist eine. Ich habe auch Rudy Gobert. Bei mir kam auch noch, also ich sehe es genauso, auch freundlich, finde ich. Er hat auch so ein bisschen eine freundliche Art. Und er kann auch hervorragend nach oben Richtung Rezeption zeigen.
Das stimmt, ja.
Dir den Weg weisen.
Das Problem ist, dass er dabei halt oben an die Decke stößt.
Aber ja.
Macht ja nichts.
Du weißt ja dann, was gemeint ist. Gut, damit haben wir es für heute, würde ich sagen. Ich meine, war auch lang genug, knapp 2 Stunden. Aber naja, wir hatten ja heute auch die Lakers, Clippers und irgendwen wahrscheinlich dabei, der am Ende Champion werden wird, oder?
Wahrscheinlich.
Ziemlich sicher.
Also ich würde eigentlich ziemlich viel darauf wetten, dass es so kommt.
Ich auch. Von daher war es in Ordnung. Freunde, natürlich aber euch trotzdem vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr noch dabei seid. Sensationell durchgehalten. Kann nicht jeder. Und ja, jetzt kann ich es auch wieder sagen. Apple Podcasts sind wir wieder. Folgt uns da, abonniert uns da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt uns auch gerne Rezensionen. Genauso auf Spotify. Auch da jede Folge direkt nach Erscheinen seit dieser Woche wieder. Und natürlich nicht zu vergessen, bei Deezer.
Ja? Shoutout an Deezer, die waren schneller als alle anderen.
Deezer waren ganz vorne mit dabei, von daher, genau, schaut da vorbei, schaut natürlich auch gern bei Instagram vorbei, folgt uns da bei Twitter, schreibt uns da auch gern an und ja, erzählt es natürlich auch sehr, sehr gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer, wir freuen uns auch natürlich vor allem, wenn es euch gefällt und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich dann bis nächste Woche. Reingehauen.
Reingehauen.